Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorradreise-Podcast.
Ja, servus liebe Leute. Moin moin und hallo allerseits. Hier ist Howie vom Bearcast. Und ihr habt bestimmt schon richtig Bock auf die neue Folge Bearcast, die ich diese Woche sehr spontan mit dem Hülsi aufnehme. Und wir reden heute zentral über ein Thema. Ich bin gespannt, wie lange wir über dieses Thema überhaupt reden oder wieder abschweifen, wie beim letzten Mal. Reden wir heute über ein zentrales Thema. Es geht heute ein bisschen über Reisevorbereitungen. Und wen könnte ich da besser als Gesprächspartner haben als Hülsi? Herzlich willkommen erstmal.
Schönes moin moin. Moin moin, grüß dich, Howie.
Wir haben gerade wieder schön mit der Technik gekämpft hier, übrigens hin und her, und haben das für euch da draußen so gut installiert, wie es geht. Ich hoffe in der Post, dass das alles irgendwie so schön ausbalanciert ist, aber ihr wisst ja, inhaltlich wird das hier eh überzeugen, deswegen müsst ihr da einfach ein bisschen drüber hinwegsehen. Hüsi, erstmal die wichtigste Frage, bevor wir loslegen, wie geht's dir denn?
Och du, mir geht's so ganz gut, ne? Du bist ein bisschen bedauernswert, weil du musst jetzt hier mit so einem Internet-Legastheniker zusammenarbeiten.
Ja, da hast du Glasfaser in deinem kleinen Dorf, da
ich nicht. Ja, aber dann hört's dann auch schon auf, hör mal, ne? Aber das ist dann schon so ein bisschen, also hier mit Mikrofon anstecken, das kriege ich zwar alles noch hin, aber da bin ich nicht so firm drin halt, ne? Das ist so, aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Nö, mir geht's soweit ganz gut, ich bin ja umgezogen vor einem Dreivierteljahr, ich habe ja den Pott verlassen. Na, ich wohne jetzt wirklich so.
In meinem Bundesland wohnst du, oder?
Ja, in Niedersachsen wohne ich. In jetzt. Niedersachsen. Genau. Ja, ich darf hier jetzt wohnen, sozusagen, ne? Im ehemaligen Zonenrandgebiet und, und ja, es ist sehr ländlich hier. Hier gibt es mehr Pferde als Einwohner in diesem Dorf, habe ich so das Gefühl. Ne? Ja. Letztes Jahr ist hier auch mal ein Wolf durchs Dorf gelaufen. Das war der größte Aufreger 23. Ja, das ist die südlichste, das sind die südlichen Ausläufer der Südheide wohl hier irgendwie. Ne?
Ah, ja, die Heide kenne ich ja gut. Das ist ja einer meiner Playgrounds, so, wo ich also gerne mit dem Motorrad auch unterwegs bin, da darf man an vielen Stellen legal Offroad fahren, weil das einfach Wege sind dort, die sehr sandig sind. Das ist richtig toll.
Ja.
Aber du, ganz ehrlich, im Laufe deiner ganzen Reisekarriere, ne, da warst du ja an vielen Orten, wo nichts los war. Also ist das für dich ein bisschen wie jetzt, sag ich mal, unterwegs zu sein?
Das ist wohl wahr. Es ist sehr entspannt hier mit Claudia und wir sind kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, um das zu machen.
Ja, zu meinem Schwager gezogen, der hat sich mal vor 10 Jahren so einen alten Ponyhof, wo es aber keine Ponys mehr gibt, war ein kleiner Pferdekotten, so ein Ausgedingehof, glaube ich, für die Altbauern oder sowas. Und den hat er sich so ein bisschen zurechtgeschnitzt. Aha. Und da war oben eine kleine Wohnung frei. Und dann haben wir das Haus in Ebenhalter verkauft im Ruhrgebiet und sind jetzt hier hingezogen. Und ich muss ja auch zu meiner Schande, aber zu meinem Gestehen, ich bin jetzt auch so ein bisschen Richtung Wohnmobil schon unterwegs. Jetzt schalten die meisten schon ab.
Oh. Vor einem Jahr oder so hast du mir das schon erzählt und gezeigt und so. Und du warst auch schon ein bisschen shamed so an der Stelle. Aber ganz ehrlich, es ist eigentlich die geilste Alternative, um weiterhin unterwegs zu sein mit der Family in Anführungsstrichen.
Gut, ich bin ja jetzt auch schon so ein bisschen in den 60ern drin, ne? Und ich war jetzt in England gerade eben, das ist natürlich völlig ins Wasser gefallen, wollte da eine Reise machen, aber da hatte ich so mit 9 bis 10 Grad zu kämpfen und sehr viel Feuchtigkeit und dann zeltest du und dann musst du ja auch mal morgen von der Rheumawiese aufstehen halt, ne, und da hochkommen und da habe ich so einige auf dem Zeltplatz gesehen, die sich sicherlich die Frage gestellt haben, ne, warum zeltet dieser Mann eigentlich noch? Das ist ja, ich habe ja mittlerweile auch, schlafen kannst du gut. Ich habe so eine Rentnerrest, ne, 7 Zentimeter hoch. Da schläfst du mittlerweile ganz gut drauf. Und wenn ich daran denke, dann mal vorher mit den Rollmatten da, immer, ich würde sterben heute. So eine Gymnastikmatte hat man ja früher einfach nur ausgerollt, damit es nicht ganz so kalt von unten wurde.
Ja, ja.
Nee, das würde ich heute nicht mehr schaffen, glaube ich. Ne?
Du, es gibt ja eine Industrie, die davon lebt. Ne? Ich möchte mit dir auch heute viel über Ausrüstung sprechen. Denn wenn es um Schlafen geht, dann habe ich auch gerade geupgradet. Aber dazu später mehr. Ich wollte noch kurz einen Joke unterbringen. Das heißt, dein Leben ist jetzt ein Ponyhof, kann man sagen.
Ja, ohne Ponys allerdings. Ne? Das ist so, ich bin da gerade dabei, mich hier mit der Bauernschaft so ein bisschen vertraut zu machen oder bekannt zu machen, weil hier gibt es viele, viele Wege, die so halboffiziell sind. Aber wenn sie dann eben halt sagen, ach, da fährt der Schwager vom Ingo, ne, dann ist alles gut. Du musst die Leute nur halt kennen. Ne?
Ja.
Also ist das, was ich früher mal nicht gemacht habe, hier bei uns, ne, da musst du zum Osterfeuer mal gehen, die Leute kennenlernen. Du musst mal aufs Schützenfest gehen.
Freiwillige Feuerwehr
im Sachsen. Ja. Und zum Osterfeuer musst du mal gehen und wenn die ein paar feiert, dann du kannst dich nicht hier im Dorf, kannst du dich einfach nicht ausklinken, wenn du Leute kennenlernen willst.
Ne? Es ist immer so absurd ironisch, ne? Ich bin ja groß geworden auch auf einem Dorf, also ganz ähnlich bin ich groß geworden und bin dann ja in die große Stadt gezogen nach Bremen und empfand das Leben dort immer 5000% anonymer. Obwohl so viele Leute, ich habe wirklich in Reihenhäusern, Mehrfamilienhäusern gewohnt und so und ich kannte niemanden. Und es ist zum Beispiel auch so, niemand weiß, wem das Motorrad da unten gehört, das da parkt oder das Auto. Ne? Während im Dorf, jeder weiß, wer welches Auto fährt und welches Motorrad. Guck mal, da fährt die Harley lang, da ist der Uwe, ne? So, der ist sonntags fährt er immer in Harz. Jeder wusste, was los ist so. Und da halt gar nicht. Also wenn du nicht zufällig mal aus dem Fenster guckst, wenn irgendjemand da auf sein Bike steigt, das ist alles anonym, ne?
Ja.
Und das hat mich ein bisschen abgenervt, soll ich dir wissen.
Ja, und was hier auch so ist, ne, ich mache hier nur sozusagen das Tor auf draußen und dann hast du da sofort, jetzt im Sommer waren wieder Störche da, die Altstörche haben zwei Jungstörche großgezogen, die sind jetzt allerdings alle weg und das ist hier schon eine ganz andere Nummer dann einfach, ne?
Ja,
du gehst hier 100 Meter und stehst mitten in den Feldern, ne?
Ja. Also das finde ich nice, vor allen Dingen, also wer das nicht mitbekommen hat, ich bin ja immer noch bekannt hier als der Bremer Podcaster, ich wohne ja jetzt wieder ein bisschen im Speckgürtel und so und freue mich einfach, dass ich zur Feierabendrunde nicht 40 Minuten in der Rush-Hour brauche, um überhaupt mal rauszukommen aus der Stadt. Ich bin sogar an einem Punkt jetzt, mich nervt dieses Stadtfahren richtig, mich nervt es gerade richtig an, wenn ich auf Tour mal durch Bukarest muss oder so, das ist okay. Ne, das ist auch Stress für mich, aber das ist okay. Aber jedes Mal, wenn ich Motorrad fahre, durch die Stadt eiern, kein Bock mehr drauf. Echt nicht, gar nicht. Fahre ich inzwischen Öffis. Ist für mich angenehmer.
Ja, hör mal, bist du schneller unterwegs. Ne?
Ja, ist so. Ja. Naja, ey, aber schön, dass es dir gut geht soweit. Ne? Mir geht es soweit auch ganz gut. Heute Vormittag habe ich mir ein bisschen freigenommen, habe ein bisschen Homeoffice und mache da lieber Podcast als irgendwelchen anderen Quatsch. So, ne? Und wir haben eben auch drüber gequatscht, hier Lohn und Brot, ne? Das finde ich mal interessant. Und dein Hundi ist da, ist schön.
Zwei, die haben jetzt hier eine neue Aufgabe, ne? Der Hof muss bewacht werden.
Ja,
hier darf keine Taube landen, kein Fremder rein, dann ist hier sofort Alarmstufe rot, ne? Könnte sein, wenn es dich stört, dann muss ich das mal eben organisieren, dass die...
Im Gegenteil.
Nein.
Wir haben eine sehr tierfreundliche Community hier beim Berghast. Wir haben eben so ganz bisschen über Lohn und Brot gesprochen im Vorgespräch, ne? Und ich finde es deswegen so interessant. Ich habe letztes Wochenende mich mit jemandem unterhalten, liebe Grüße an der Stelle, da war ich mit dem Motorrad nämlich unterwegs. Und der hat mir zu mir erzählt, er macht so verschiedene Businesses, ne? Also zum Beispiel so dieses Dropshipping und so macht er. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Dropshipping heißt im Prinzip möglichst wenig Aufwand. Du hast so eine Art Shop, jemand bestellt was und das kommt nur nicht mal zu dir, du hast keine Lagerkosten, es wird gleich durchgeschickt, du kriegst eine Provision und so. Und er hat zu mir erzählt, Mann, ich suche seit Monaten nach dem Artikel, um eine möglichst hohe Marge zu haben, dies, das, um richtig viel Geld zu verdienen. Und da habe ich so für mich gedacht, wenn ich überlege, wie viel Zeit und Energie ich in Dinge stecke, wo kein Geld rauskommt, ne? Ey, wir leben auf so verschiedenen Planeten irgendwie, so, ne? Aber ich fühle mich ja nicht schlecht damit, also es ist halt gar nicht meine Welt. Deswegen läuft mein kleiner Shop, den ich habe, auch nicht weil ich so ein schlechter Geschäftsmann bin. Aber Hösi, bei dir, du hast es im Vorgespräch erzählt, bei dir war das auch die ganzen Jahre immer so. Du hast so viel Zeit und Energie in Dinge gesteckt, wo ökonomisch sich das eigentlich gar nie gelohnt hat. Ne? Das waren immer andere Sachen eigentlich, oder?
Ja, ich mache den Job ja nicht, weil ich da so viel Geld mit verdiene oder weil man in diesem Bereich so viel Geld mit verdient, dann wäre ich Ingenieur geblieben halt. Ne? Und das ist wirklich so. Und ich meine, ich arbeite für zwei sterbende Branchen, wenn du es ganz krass sehen willst. Das ist einmal das Motorrad, ne? Wer weiß, was daraus wird. Und dann sind es die Printmedien halt auch.
Ja,
ne? Da ist ja momentan auch sehr viel Bewegung in dieser Szene halt drin. Und wer weiß, wie lange das mit den Prints halt noch geht. Ne? Ich gehöre noch zu der Generation, ich habe gerne noch ein bisschen Papier. Ne, geh gerne, nimm das auch gerne mal mit in die Männerbibliothek, also aufs Klo. Und verbringe da mal zwei Stunden. Nein, so lang ist es nicht. Aber ne, das kann man auch mittlerweile heute auch alles so machen. Aber ich habe gerne noch Papier in der Hand halt. Ne,
ja,
und
ja.
Und wie ich am Anfang schon sagte, ich bin Internet-Legastheniker halt. Ich versuche immer mal ein bisschen zu filmen, aber wenn ich auf Reisen bin, sehe ich das, ich falle immer wieder in dieses Fotografieren zurück. Ich will jedes Mal, jetzt filme ich aber mal. Und ich versuche es immer, aber muss mal gucken, ob es was wird.
Ja. Ey, Printmedien muss man, aber man muss auch sagen, ich durch meinen anderen Job, der hier meine Miete bezahlt, habe ich manchmal mit Zeitungen zu tun hier, zum Beispiel mit dem Weser-Kurier oder so, ne? Und die haben schon vor 20 Jahren da war ich noch nicht mal in dem Job, so, da war ich noch in der Ausbildung, da haben die schon prognostiziert, ja, wie war das erst? Am Anfang meinten sie so, ja, jeder wird bald mal so riesige Drucker haben zu Hause und sich alles aus dem Internet selber ausdrucken, ne? Und dann kam man irgendwann drauf es wird alles digital und so. Man muss ja sagen, es hält sich aber doch noch wacker, ne? Die ganzen Printmedien. Ja. Gerade im Zeitschriftenbereich, so.
Als das mit dem PC so Ende der 80er Jahre hochkam, wo die ersten Personal Computer und ich weiß noch, das erste war mit zwei Floppy Disks, die ich hatte halt, ne? Und so eine Floppy Disk hatte 1 MB, da lachst du heute drüber, und das war früher schon der Hit schlechthin. Und da
hieß es mal immer, ein Song, MP3-Song, noch nicht mal einer.
Nein, passt noch nicht mal ein Foto, bei Weitem nicht. Ne? Da hieß es dann immer, boah, das papierlose Büro. Ich habe es eigentlich erlebt, dass das Papier erstmal immer mehr gewachsen ist. Ne? Und dann hatte ich den ersten PC mit 2 MB Festplatte. Das war der absolute Renner. Schweineteures Ding. Ne? 4.500 Mark habe ich dafür damals bezahlt. Und hatte der eine 2 MB. Und da hieß es dann auch, ja, da kannst du 300 Mal die Bibel drauf abdrucken. Ja, aber nicht mal ein Foto drauf speichern heute.
unsere wahnsinnig junge Hörerschaft fragt sich jetzt, wie alt ist sie eigentlich? 150? Nee, das ist alles noch gar nicht so lange her.
Nein, so lange nicht her. Guck mal, ich bin jetzt 63 und so Ende der 80er Jahre war ich mit dem Studium fertig und habe mich dann da entschlossen, im Journalismus weiterzumachen. Mhm. Erst auf einer technischen Seite und dann irgendwo habe ich, glaube ich, schon mal erzählt bei dir, Moped gepackt, ein Jahr Australien, Neuseeland, und danach war klar, der Hülsi geht da nicht wieder hin. Halt, ne? Das ist da war ich versaut für die geregelte Arbeiten, sagen wir es mal so. Halt, ne?
Als ich ja schon ein bisschen erst das letzte Mal hier gesprochen habe, wer dich gar nicht kennt, ne, vielleicht können wir kurz 2 Sätze dazu sagen, wenn das geht, in 2 Sätzen. Hülsi ist ein richtiges Urgestein unserer Abenteuer-Motorrad-Szene, kann man sagen. Ne? Jahrelanger Chefredakteur der Motorrad-Abenteuer und Journalist, Fotograf und vor allem immer auf Reisen gewesen, überall. Oder? War das gut zusammengefasst in 2 Jahren?
Das war sehr gut zusammengefasst. Ich hole noch ein bisschen weiter aus. Ja. Ne, da mit 15 in die Lehre, auf dem Püt, also auf einer Zeche, unter Tage gearbeitet, ein bisschen, dann Fachabi gemacht, dann studiert. Dann eben halt schon während des Studiums, früher hieß das Sieburger, das ist so eine Motorradszene, diese Anzeigenmagazine, dann habe ich dafür mitgearbeitet. Dann nochmal ein Volontariat gemacht, Journalistenschule besucht und dann irgendwann die Klamotten gepackt, so am Ende 20 und bin dann und seitdem fahre ich um die Welt, mehr oder weniger. Aber mehr bin ich zu Hause oder in Europa bin jetzt nicht jeden Tag.
Wie kriegt man das eigentlich hin, dann so lange mit derselben Frau zusammen zu sein? Frage für einen Freund.
Du, pass auf. Ja, das habe ich mal analysiert. Ich meine, ich war ja nicht mit derselben Frau. Ich bin jetzt das dritte Mal verheiratet. Das ist ein Beziehungsfeindlicher
Job. Ah, okay, da mag ein Zusammenhang bestehen.
Ja. Feindlicher Job. Erstens, glaube ich, mag es Claudia auch mal dann und wann allein zu sein. Die ist froh, wenn ich weg bin. Und Claudia ist einfach die erste Frau, also mit der ich jetzt auch länger zusammen bin, seit 20 Jahren übrigens, die nicht versucht hat, mich zu ändern, die aus mir keinen anderen Menschen machen
siehst du?
Wollte.
Siehst du? Da ist das Geheimnis.
Die hat mich so genommen, wie ich bin, mit all meinen Fehlern, und da gibt es jede Menge von. Mhm. Und die hat dann auch gesagt, ja. Und eigentlich, dass wir so nach Asien gefahren sind, das ist so ihr geschuldet halt. Ne? Sie war eigentlich der Stern des Anstoßes, wegzufahren. Ne? Das ist so. Mhm. Steht auch im Buch, Zauber des Orients. Der Name ist leider, der ist nicht von mir. Ich hätte das Buch nie so genannt. Ich hätte es ja auch Kurs Ost genannt, aber das war der Verlag, das nochmal am Rande erwähnt. Und wir saßen da so, haben einen Film über Baikalsee gesehen und ich habe dann so geguckt, guck mal da mit dem Moped mal hinfahren. Und sie hat ein Buch gelesen, sie ist ja Buchhändlerin. Und guckte nur so, ja, interessant. Mach mal mit dem Moped hinfahren, können wir machen, aber nicht zweimal den gleichen Weg. Also nicht zweimal über den sibirischen Highway. Und dann habe ich gesagt, wo wolltest du denn? Dann einmal unten rum, sagte sie. Da war mir in dem Moment
Rundkurs.
War mir scheiß, Ja, war mir scheißegal, wo unten rum eigentlich liegt. Ne? Das ist nur, ne, da,
eine schöne Frau redet von unten rum. Das ist mir doch egal, was sie
ja,
macht.
Ja, genau. Mann, ja, und dann, ja, dann ja. War das die erste Tour. Sie hat dann ihren Job gekündigt, den gut dotierten Job. Sie war Buchhändlerin beim ADAC in Hannover halt. Ne? Hat zwei Kinder gehabt, eine davon. Janne war 14, 15 halt. Ne? Und die haben wir dann im Stich gelassen.
Ich wollte gerade sagen, was haben die denn gemacht die ganze Zeit denn?
Die Nicole war gerade 18, glaube ich, und Janne war 16 oder sowas.
Kam schon klar halt, ne?
Kam schon klar. Es gab so von den Bekannten, wie kann man ein Kind denn nur so alleine lassen? Claudia hätte das nie im Leben gemacht, wenn sie nur einfach einen Moment daran gezweifelt hätte, dass es nicht funktioniert.
Ja, ja.
Die Große war ein bisschen aufgeregt, weil plötzlich kam so ein bisschen Verantwortung auf sie zu, halt alles. Ne? Aber hat super funktioniert.
Ja, das sind ja die Fragen, die sich viele da draußen auch immer stellen, ne? Wenn ich mit Leuten rede. Sei es auch so, ich arbeite ja im Enduropark, so sei es da irgendwie oder so, ich über einen Podcast, dann ist ganz oft die Frage, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ja, das ist das ewige Rätsel, Leute, ne? Also man muss, glaube ich, ich finde das Wichtigste, hast du gerade gesagt, für sich, du musst die richtigen Leute halt haben, das ist leicht gesagt, ne? Aber vor allem muss Verständnis da sein. Bei mir ist es zum Beispiel so, alle um mich herum wissen, wie unerträglich ich bin, wenn ich meinen Kram nicht machen kann. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Argument. Ja, und da muss viel Verständnis sein und alle müssen irgendwie auch zurückstecken können, das ist so. Aber ich glaube, Kommunikation ist halt da mal wieder das A und O, dass du von vornherein immer, dass immer drüber gesprochen wird und was eigentlich Thema ist und so. Wenn man so einen Traum hat, ne, und solche Leute habe ich ja schon kennengelernt, en masse, die so einen Traum mit sich rumtragen und den nie erfüllen, das frisst dich irgendwann von ihnen auf. So.
Ich habe so viele Bekannte, die immer sagen, ja, wenn ich älter bin, dann mache ich das, dann mache ich das. Das machst du nicht, wenn du älter bist. Guck mal, ich bin jetzt 63. Mir tut der Rücken weh, wenn ich morgens aufstehe, weiß ich manchmal gar nicht, wie ich aus dem Bett komme. Ne? Ja, ich habe zwei künstliche Hüften mittlerweile, die wollen auch irgendwie gepflegt werden.
Ja.
Ne? Und das ist dann nicht mehr. Aber das... Ne? Aber ich mache es, weil ich es schon immer gemacht habe, weil es Teil meines Jobs halt ist. Ne? Und ich sage den Leuten auch immer, mach das einfach, trag es nicht mit sich rum. Ich hatte ja auch immer so ein Agreement, wenn Claudia auch immer, viele sagen auch immer, boah, Claudia, wie ist sie denn gefahren? Wir hatten ein Agreement. Wenn sie sagte, no go, hier fahre ich nicht mehr weiter, wird nicht diskutiert. Dann fahren wir zurück. Wenn sie sagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, feiern.
Ja, ist konsequent.
Und es hat teilweise gereicht. Ich musste ihr nur in die Augen gucken und habe gesehen, sie ist fertig. Ich war auch da fertig. Nicht, dass ich da noch jung und spritzig war. Oh, ich könnte jetzt noch 1000 Kilometer heute Abend fahren. Nein, aber ich merke dann auch so, oder sie fing an, Fahrfehler zu machen, dann sofort Cut. Und nächster Zeltplatz ist oder nächste Zeltmöglichkeit, Zeltplatz da in Südostasien oder in Asien, Zentralasien zu finden, ist nicht sehr schwer, weil es so gut wie keine gibt. Und dann war da die Sache geklärt, dann war das halt klar. Sie ist ja auch gerade bei der ersten Reise das schwerste Motorrad gefahren. Sie hat ein Motorrad gekriegt von Touratech, eine 1100er, die hieß dann auch noch, glaube ich, Mammut oder so weiter, hat einen riesen Tank gehabt und war, und ist damit sehr gut zurechtgekommen. Das sollten wir auch noch machen, nachher mal irgendwie vielleicht das Thema Sponsoring, weil das kommt immer mal wieder auf, zur Reisevorbereitung mit reinpacken. Da könnte ich da auch noch vielleicht ein paar Tipps oder ein paar Hinweise geben.
Ja, mega gerne. Ich notiere mir das, nehmen, dass wir das nicht vergessen. Notiert habe ich übrigens auch für die Shownotes das Buch Zauber des Orients, falls ihr da Interesse habt. Könnt ihr da
ich
mal.
Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Das ist ja alles schon so wahnsinnig lange her. Du nicht kriegst das. Du kriegst irgendwo schon auch die Auszeit. Ich meine, das war das einzige Buch, was ich geschrieben habe, was ich da so gelohnt hat, auch finanziell jetzt auch.
Ach, wirklich?
Aber ja, das hat sich wirklich
gelohnt. Kriegst du noch gebraucht, ich hab
Ja. Und aber die anderen, das war alles, ne? Du hast als Autor die meiste Arbeit, weil du musst ja alles schreiben, kriegst am wenigsten Geld.
Das ist verrückt, ne? Das ist wirklich verrückt, ey. Mir hat auch ein Autor von einem anderen Buch, auch aus der Bubble, hat mir erst gesagt, es gibt eine Handvoll Leute sicherlich, die sich eine goldene Nase verdienen mit den Büchern und so, die gibt es und Bestseller und hast du nicht gesehen, aber 99% machen das auch, nur die zahlen auch oft drauf sogar, ne? Oder gehen erstmal in Vorrisiko zumindest, wenn das Ding produziert wird. Das finde ich schon heftig, ehrlich gesagt, und dann sagen die auch, du, und wenn es irgendwie geht, ne, wenn du das mal empfiehlst bei dir im Podcast und so, bitte sag, bestell es auf meiner Homepage und nicht über die großen Moppels, so, ne? Amazon, Thalia und so, ne?
Weil ja.
Gerade Amazon zieht da auch nochmal ordentlich ein und so.
Alter,
der ist
ja
Buchpreisbindung, also der Endpreis ist, bleibt ja gleich. Das ist krass. Ne?
Ja. Das ist.
Naja.
Ne. Und Claudia hat zum Beispiel, sie hat ja dann teilweise auch mal zu Motorrad-Abenteuerzeiten Bücher rezensiert, also eine Rezension gemacht. Und
ja.
Sie hat prinzipiell kein Buch angefasst, sagte, als Buchhändlerin mache ich sowas nicht. Bücher, die du nur als E-Book kriegst oder sowas. Das hat sie nicht gemacht.
Okay.
Ja, war sie ganz konsequent. Und dann kannst du mit ihr auch nicht darüber reden und so weiter. Ist genauso, die sagte, ich fahre mit dir überall hin, nur mit deinem Bühnenblödsinn. Da will ich nichts mit zu tun haben. Ich gehe nicht auf die Bühne, ich mache nichts. Weil viele haben auch immer gesagt, Claudia müsste doch die Geschichte erzählen. Die ist doch der eigentliche Protagonist der ganzen Reise. Ja, klar, ich habe sie auch angeboten. Nein, will ich nicht. Wenn ich Glück habe, saß sie im Publikum drin. Mittlerweile macht sie das auch nicht mehr.
Finde ich aber auch krass, Hülsi, dass wir waren ja auch schon zusammen auf der Bühne und so, und ich, du bist ja oft auf so Moderationsebene und bist dann ja auch den ganzen Tag oft auf der Bühne. Das ist ja auch krass anstrengend, ne? Also was du dir zumutest, und du kannst mir ja auch nicht erzählen, dass du da stinkreich mit wirst, ne?
So, das ist ja alles so auf den Messen oder so weiter. Da mache ich ja diese auf den Dortmund die Abenteuerbühne oder Insel, wie das hieß, und auf der Intermod habe ich es mal gemacht. Und auch auf der E-Mod hatten wir dann auch vom Touren. Fahrer, also vom Nitschke Verlag damals noch, auch so eine Abenteuergeschichte da gemacht halt, ne, Geschichten erzählt. Nee, es organisieren und dann den ganzen Tag da stehen und ne, Leute dann da anteasern, reden und gerade auf den Messen ist es ja unwahrscheinlich schwer. Du fängst erstmal an und redest mit leeren Stühlen.
Ne? Warst du nicht auch jetzt bei der Blauen Kugel?
Ja, und hier, Blaue Kugel ist. Ehrlich gesagt, wollte ich damit nichts mehr zu tun haben. Die haben wir ja irgendwann mal beerdigt. Dann hat sie der Ralf Wüstefeld und der Claudio Gnippek, die haben das wieder ausgegraben. Aber ich habe so ausgegraben, ich habe sofort gesagt, Freunde, lasst mich da raus.
Okay.
Ich will es nicht mehr und ich möchte das auch nicht mehr. Aber es ist im Prinzip, ich beweihräuchere mich mal jetzt selbst ein bisschen, meine Idee gewesen halt. Ne?
Ja, okay, ist ein bisschen dein Baby gewesen. Okay. Das wusste ich gar nicht. Ich habe dich aber immer in Verbindung damit gebracht. Deswegen.
Ja. Und am Anfang habe ich das damals noch mit Peter Stumpf von der Karawane, wir beide haben das auf die Beine gestellt dann halt. Peter war da sehr enthusiastisch, dann hat er sich aber auch aus der Szene zurückgezogen. Und dann lief es irgendwann mal nicht mehr, weil wir gar keine Zuschriften mehr kriegten. Also keine Bewerbungen mehr, dann haben wir es bleiben lassen. Aber jetzt haben was wieder aufgegraben und die beiden, der Claudio und auch die ganzen, die da mit bei waren, ich glaube, Gruka, Motorrad Abenteuer ist da noch mit bei, hier in Time war diesmal da beim MRT mit dabei, hat alles, machen das wirklich super toll.
Das ist gut, das ist doch gut. Vor allen Dingen für die.
Die brauchen wir nicht mehr.
Ja. Okay, klare Ansage. Hüssi, wir reden heute ganz viel über das Thema Reisevorbereitung und du bist ja gerade in der Reisevorbereitung, ne? Du bist doch schon auf halb auf dem Abflug, oder? Geht's nicht auch schon?
Ja, in einer Woche habe ich noch. Heute in einer Woche geht's dann los. Eigentlich fährt die Fähre am Donnerstag um 2.30 Uhr morgens. Mhm. Und dann geht's erstmal für 3 Wochen nach Schweden. Norwegen, irgendwie der Tom Fleming hier von QV, der mit will, der hat Großes vor, der will zum Nordkap und will da oben rauf. Und dann habe ich gesagt, du Tom, da haben wir aber ordentlich was zu tun.
Ja.
Da müssen wir schon am Quirl drehen. Du darfst auch nicht vergessen, wir müssen unterwegs ein paar Bilderchen machen, da soll schon ein oder zwei Geschichten mal rumkommen und alles.
Ja. Ja,
und wir machen auch so eine ganze Sache. Der Tom ist gerade, eine interessante Sache, der Tom ist gerade dabei, irgendwas mit dem Kachelmann zu machen. Also nicht mit ihm persönlich, an den kommt es ja gar nicht dran. Ne, aber die haben eine Schnittstelle für Navigationssoftware. Das heißt also, es sollte möglich sein, und das werden wir da ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert, um eben halt so Gewitterzellen oder eben halt um schlechtes Regen und so weiter und so fort, dass wir das da irgendwie mal testen, ne, dass du da rumnavigieren kannst.
Das ist ja spannend. Das habe ich mir seit Jahren gewünscht.
Ja. Und der ist da ganz enthusiastisch, aber irgendwie war das der Kachelmann, ich sage immer Kachelmann, aber wie gesagt, an den kommst du gar nicht dran. Aber der Enthusiasmus, jetzt sagt er, ich habe schon lange nichts mehr von denen gehört und so weiter, der ist dann noch so ein bisschen dran und
Also Kachelmann, ne, um die Leute kurz mitzunehmen, das ist, also würde ich sagen, so einer der bekanntesten Meteorologen, die es so gibt im deutschsprachigen Raum. Ne? Ich meine, er ist Schweizer.
Ja.
Oh Okay.
Und seine und der Tom sagte mir, ich kenne mich da nicht ganz so aus. Ich gucke immer irgendwie ins Internet und finde dann irgendwas zum Thema Wetter. Sagte so, eines der präzisesten Wettermodelle haben, die es so gibt auf dem Markt halt. Ne?
Ja, ey, mega spannend. Halt uns da gerne auf dem Laufenden. Ich finde das super spannend, dass du vielleicht dann später auch in der Software sagen kannst, ey, ich möchte nicht nur kurvenreichste Route und dies, das und so, sondern eben auch Regen.
Die sonnigste. Ja, die sonnigste Route.
Sonnigste Route, das wär richtig schön, ey.
Ja. So, wir müssen aber, ich sehe es auch schon, wie die Zeit hier läuft. Wir quatschen schon eine halbe Stunde, haben noch gar nicht über Vorbereitung gesprochen.
Ja, schönes. Willkommen im Berghaus, Leute. Ja. wenn du eine Reise planst, ja, egal wie weit, gibt es da so, hast du so Routinen, so Dinge, die du immer gleich machst, wenn es irgendwie irgendwo in die Richtung geht, irgendwo hin, dass du sagst, ich setze mich immer erstmal vor meine Karten oder so, oder ich pack immer erstmal meine Socken ein. Gibt es da irgendwelche Rituale?
Ja, ich gucke immer, ob das Moped die Tour auch schafft.
Ah ja.
Ne? Vom Reifen her, ne, ist die Kette noch gut genug? Meistens stimmt das alles und wenn nicht, dann musst du das jetzt gerade bei meiner World Raid, habe ich die Reifen wechseln lassen, die war noch dran gut, wir hätten noch gut 4000 gepasst, aber wenn wir wirklich Nordkap und wieder zurück, dann wird es halt eng, ne? Und dann werden die gewechselt und sonst versuche ich immer so wenig wie möglich mitzunehmen, was mir noch nie wirklich gelungen ist, wenn dann irgendwie fotomäßig, dann kommen da die Drohne, heute musst du eine Drohne dabei haben, dann zwei Kameras dabei und
ja, ist das Motorrad voll.
Ja, ist du. Und ich fahre jetzt das erste Mal, mache ich das mit Softgepäck, weil nächstes Jahr ist so Georgien steht da an. Einige Pisten wollen wir da auch fahren, auch die Tuschetien Rot unter anderem. Und da brauche ich ein leichtes Moped halt. Ne? Und da komme ich dann auch nochmal auf den Mammutpark zu. Ich habe schon mit dem Kolja gesprochen, ich sage, ich brauche da Training, so aus dem Lameng raus, das kann ich nicht mehr. Ne? Und die haben dann auch gesagt, komm vorbei, wir zeigen dir noch ein bisschen was und ich muss auch konditionell dann noch was tun, das steckst du so einfach
nicht weg. Ne? Wenn die mal einen Sportlehrer hätten, der da auch als Instruktor arbeitet, ne? sag mir unbedingt privat Bescheid, wenn du da bist, ne? Dass wir uns da mal wieder sehen, das wäre ganz wunderbar.
Ja.
Kurz zu dem, also ich habe eben auch so ein bisschen jokey gedacht, ne, du mit deiner großen Isomatte da, ne, das ist ja dann, da platzt ja dann die Yamaha aus allen Nähten, aber bei mir ist es nämlich auch so, wenn ich über Gepäck nachdenke, dass ich würde sagen, über die Hälfte an technischem Schnickschnack dabei habe, weil ich ja auch immer am Filmen bin und so und Kram mache. Ne?
Ja, du bist ja quasi ein rollendes Elektrofachgeschäft, wenn du mittlerweile durch die Gegend fährst. Ne?
Das ist so ironisch, irgendwie.
Ja.
Es passt gar nicht zu den Ansprüchen, die wir eigentlich an unsere Reisen haben. Wir sagen immer so, Mann, wir brauchen kein Athlon-Hotel und so. Ne?
Nein.
Kein Luxus, aber haben ganz viel so Kram mit. Aber was willst du machen, wenn du schöne Ergebnisse haben willst? Ne?
Aber Zelten ist ja halt dann auch wieder. Ne? Wenn du zeltest, hast du Isomatte, Schlafsack, hast das Zelt dabei, du brauchst einen Kocher, du brauchst Kochgeschirr, du brauchst Besteck etc. etc. Das frisst auch. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, Ausrüstung. Ich sage den Leuten auch immer, wenn du was nimmst, ist egal, du kannst fast alles überall auf der Welt nachkaufen. Nur Kocher, Schlafsack inklusive Isomatte und Zelt müssen stimmen, müssen top sein, müssen gut sein halt. Ja. Und da sollte man auch nicht auf einen Euro gucken oder sonst irgendwie was, sondern sich wirklich gutes Zeug holen. Das ist so. Und der Rest, ob du dir irgendwo noch einen Topf kaufst oder einen Teller kaufst, das ist Humpe. Das ist Mumpitz halt. Ne?
Ja. Und, wir steigen gleich nochmal ein bisschen genauer ins Material ein. Wir waren ja eben noch bei den ersten Dingen, die du so machst. Ne? Ich finde das echt gesagt einen guten, wenn auch trivialen Tipp, den zu wenige berücksichtigen, mich inklusive. Denn letztes Jahr, als ich nach Tunesien gefahren bin, in die Sahara, da habe ich wenige Tage vorher gecheckt, dass mein Federbein leckt. Ne? Und das ist so eine Sache, so sein Bike einmal durchzuchecken und zu gucken, ob es die Reise wahrscheinlich übersteht.
Rechtzeitig.
Genau. Das finde ich einen wichtigen Tipp, denn du musst, wenn du nicht selber alles schrauben kannst, brauchst du jemanden, der Zeit hat und dir hilft. Mhm. Wenn du bestimmte Sachen brauchst, zum Beispiel mein Federbein, musste ich dann einschicken zu Wilbers, ne? Und hab dann per Express alles machen müssen und musste die am Telefon ganz doll belabern, dass die mich vorziehen und so. Ja, ich will nach zu dir sind. Da übrigens nochmal vielen Dank in Richtung Wilbers. Die sind mir da super entgegengekommen und haben gesagt, Mann, wir kriegen das schon hin. Wenn du jetzt am Donnerstag losfährst nach Afrika, dann bist du jetzt Prio 1 bei uns. Ey, das fand ich so geil. Das machen nicht alle Firmen, ne? Das fand ich richtig, richtig cool. Und all so Sachen. Reifenprofil hast du gesagt, das ist einer der Klassiker. Bremsen,
Kette.
Kupplung, Kette. Ne?
Genau.
Ja.
Bremsbeläge. Das ist einfach. Ne?
Das einmal kurz checken, ja.
Das einmal durchgucken. Ne?
Und bist du jemand, der dann sagt, ey, ich mach dann, also wenn das so halb kaputt ist, halb runter ist, die Reifen und so, dann kommt das alles nochmal neu oder findest du eine andere Lösung? Oder sagst du, ja, passt erstmal?
Es kommt immer drauf an, wenn du jetzt eine Deutschlandtour machst und so weiter und der Reifen, sagst du, der halt noch 2000, dann ist er noch, dann ist mir das egal. Oder die Kette, gut, die ist jetzt schon locker, die ist am Ende, muss alle 500 Kilometer spannen, passt auch noch. Aber sobald es ins Ausland geht, sobald du weißt, dass du 2.000, 3.000, 4.000 Kilometer Minimum hast, dann wird da nicht mehr gehandelt, dann raus damit und fertig.
Ja.
Das ist, du sparst dir eine Menge Ärger, du sparst dir eine Menge Ärger.
Ja. Ich finde auch, wenn man manchmal so die Weltreisenden sieht mit ihren Reifenpaaren, die sie noch so dabei haben, ich finde das halt auch echt krass, ne? Also kann man alles machen, aber dann wird das schon eine Fuhre, ey, wenn du da noch links und rechts einen Reifen hängen hast und so.
Hatte ich alles dabei, Reifen auf dem Weg in die Mongolei und Zentralasien hatten wir noch so einen Satz TKCs mitgenommen. Und
weil es nicht anders ging einfach, ne?
Weil ja, es ging nicht anders. Ging, ne? Heute kriegst du in der Mongolei Reifen aus. Koreanische, aber gut, okay, das passt. Ne? Das funktioniert. Damals war in der Mongolei keine Reifen zu kriegen halt für Motorräder.
Ja, da geht es natürlich nicht anders.
Auf jeden Fall nicht in der Größe, Motorradreifen schon halt. Ne? Aber,
Richtig spannend finde ich dieses ganze Thema Navigation bzw. Planung der Strecken und so weiter. Ne? Ich würde jetzt so tippen, du als langjähriger und auch weitreisender, Fernreisender, dass du nächtelang dir hier die Google Maps und Co. um die Ohren schlägst. Ne? Wie gut bist du auf die Strecke vorbereitet? Oder hast du echt nur ein paar Fixpoints?
Ich habe nur ein paar Fixpoints.
Wirklich?
Ich mache da nicht zu viel. Ich gucke auf die Landkarte halt, ne, schon allein aus fotografischen Gründen. Da gibt es ja dieses Foto von dem Peak Lenin, wo ich mit Claudia da genächtigt habe und wir stehen auf 2000 Meter hoch und dann der Peak Lenin ist 7134. Also geht direkt vor dir nochmal 5000 Meter in die Höhe halt. Ne? Und das war klar. Und da weißt du genau, da musst du da sein. Das ist der Punkt und das suche ich raus. Aber ich mache sonst immer... Gucke, wo musst du unbedingt hin? Also, wenn du eine Reisegeschichte machst, musst du ja auch Klischees erfüllen halt einfach.
Ja,
ne? Gehört dann einfach dann einige Sachen damit dabei. Wenn du nach Schottland fährst, gehört ein Besuch in der Distille einfach mit dazu und du musst ein Bild vom Loch Ness haben. Punkt. Ja. Oder vom Donan Alan Castle oder sowas ähnliches. Ne? Das muss einfach da drin sein. Und das weißt du auch. Und sonst lasse ich mich einfach überraschen. Nicht zu viel planen, weil es nimmt euch jede Menge Spontanität, um auf Sachen zu reagieren. Ich habe mal ein Editorial geschrieben über Excel-Tabellenfahrer. Halt, ne? Die haben dann wirklich da in ihrer Verkleidung so eine Liste geklebt und dann steht dann da eben halt Moskau, Jekaterinburg, Omsk, Irkutsk und so weiter. Krasnojarsk, Irkutsk und so weiter.
Ja.
Und da wollen die dahin. Egal was. Und dann kann dafür das tollste Festival sein, tollsten Leute oder sonst irgendwie was. Das geht dann. Und da hast du dann eben halt keine Möglichkeiten.
Ja, ja.
Auch was wichtig ist, wenn du gerade so in Zentralasien unterwegs bist. Ich war mal mit einem Freund unterwegs und da war, der hat verkaufte Hühner. Die Hühner standen direkt am Straßenrand in so Käfigen und da dachte ich, komm hier, Hühner im Anschnitt. Ich fahre mit dem Moped dahin und dann hast du den Vordergrund, ne? Vordergrund macht Bild gesund. Und dann kam auch der junge Mann da raus und du wurdest eingeladen. Und mein Kumpel, der wollte auch, weißt du, der hatte auch schon so sein Programm. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, hör mal, das geht nicht, dass wir weiterfahren. Wir können jetzt nicht, das wäre hochgradig unhöflich.
Ja.
Ich will jetzt hier weiter, ich will jetzt hier nicht sitzen und so weiter. Ich sage, nee, funktioniert nicht. Das ist so, ne? Oder da gab es mal auf dem Pamir-Highway diese Jurte mit einer riesigen Satellitenanschüssel davor, die größer, höher war als die Jurte selber halt, ne?
Ja, krass.
Und die wollte ich dann auch fotografieren, kommen die Leute auch raus, dann laden sie dich ein. Du kannst nicht sagen, du hast keine Zeit. Nein,
das wird der Pferdehoden probiert. Das geht
ja auch nur einen Chai zu trinken. Die Leute, wie kann man keine Zeit haben, einen Tee zu trinken? Das kapieren die nicht.
Ja.
Das versuche ich auch immer mit nach zurückzunehmen. Also die Gelassenheit, die Ruhe und vor allen Dingen auch die Toleranz. Ne?
Ja.
Das
finde ich sehr, sehr faszinierend, ehrlich gesagt. Ich denke übrigens in solchen Momenten immer daran, wer in Deutschland würde eigentlich, wenn dein dreckiger Motorradfahrer kommt und ein Foto macht, wer würde rausgehen und sagen, komm doch mal rein, trink einen Tee. Das sind
ich. Viele.
Ja, du ja.
Selbst meine Mutter hat das nochmal gesagt, weil die hat das ja alles noch so mitgekriegt und so weiter. Und sie hat dann irgendwann auch mal zu mir gesagt, du, wenn ich jetzt hier auf der Straße einen sehen würde, der hier Probleme hätte mit seinem Motorrad, egal wo er kommt, ich würde sagen, komm mit zu mir. Ne? Ja, und ich würde dich dann anrufen.
Ja, ich wollte gerade sagen, so, ne? Das hat ja mit dir zu tun letzten Endes.
Ne? Ja, ja. Aber sie hat das mitgekriegt, sie wird das von sich aus machen, weil sie auch mitgekriegt hat, ihr Sohn, ihrem Sohn wurde auch geholfen halt, als er Probleme hatte. Ah, und die Jungs, die machen wirklich, die setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um dir zu helfen. Und an dieser Stelle nochmal auch so der Hinweis, die gastfreundlichsten Menschen, die ich je in meinem Leben erlebt habe, waren Muslime. Ah, ja. Schlicht und einfach. Muslime.
Ja, ja. Ja. Und du, selbst nach 300 Folgen Podcast und so, ist das ein Ding, was halt immer wieder kommt. Ne? Also diese Gastfreundschaftsnummer ist, glaube ich, was immer zu dieser Freude und Passion dazugehört, weil alle das erzählen, ne? Alle erzählen es immer, diese Gastfreundschaft. Und klar gibt es auch Ausnahmen und so, aber es sind wirklich Ausnahmen. So.
Wir sind zum Beispiel zum Essen eingeladen worden in die Jurte. Es war auch wirklich lecker. Ja. Die Frau hatte gekocht und alles. Und die Kinder saßen in einer, die Jurte hat ja keine Ecke, aber saßen irgendwo so am Rand. Ne?
Ja.
Und dann habe ich Claudia, die spricht ja so ein bisschen Russisch, hat dann auch gefragt, was ist denn mit den Kindern? Ja, die essen dann, wenn wir fertig sind.
Ja.
Du hast schlagartig keinen Hunger mehr.
Ja, ja, was überbleibt halt so, ne?
Ja, ja, genau. Und dann denkst du einfach, oh,
jetzt, wenn ich hier zu viel esse, haben die nämlich nichts.
Ja, richtig. Aber das ist das, die machen ihre Wintervorräte auf, um dich zu bewerten halt. Das ist unglaublich, ne? Ja. Also Zeit lassen, das gehört mit vornherein schon zu sagen. Ne?
Ich habe es auf dem Hardway gelernt, ich bin ganz anders gestellt. Ich dachte immer so, cool, ich möchte viele von diesen Länderaufklebern auf meinem Koffer haben. Ich möchte viel, viel, viel Grenzen überqueren, bis ich dann auch irgendwann geschnallt habe. So, ey, es ist viel, viel wichtiger. Du hast einfach viel, viel mehr Freude, wenn du das eben nicht hast. Ne? Und dann, ich erinnere mich an einen Schlüsselmoment, da waren wir auf dem Weg zum Nordkap und waren auf einer dieser vielen Inseln, wenn du auf der Westseite da dieses Inselhopping machst. Ne? Und dann war da waren zwei Norweger und die Frau sprach ein bisschen Deutsch, das weiß ich halt noch. Und die kam gerade vom Angeln wieder. Die hatten jeden Morgen die Routine, dass sie zusammen rausgefahren sind mit dem kleinen Bötchen, haben geangelt und hatten da was und waren da gerade am Braten. Und sie sagte so, ey, wenn ihr jetzt noch eine Stunde Zeit habt, kriegt ihr was von dem frischen Fisch ab, ne? Und daraus sind 2 Stunden geworden mit so tollen Gesprächen mit dieser Dame zusammen und ganz leckerem Fisch. Das war ein Schlüsselmoment, da habe ich so gedacht, so, warum sollen wir irgendwo sein? Also solange du nicht eine Fähre hast, die du unbedingt bekommen musst oder ähnlich, warum sollst du dich beeilen? So.
Ja, warum? Nur damit du irgendwo dann landest und auf dem Zeltplatz landest oder sonst irgendwas.
Ja, genau.
Ne? Wir hatten ja auch diese Ereignisse, selbst in Russland halt. Ne? Du versuchst dich da immer irgendwie vom sibirischen Highway runterzuschleichen, dann irgendwo dich versteckt dein Zelt aufzubauen. Aber der Russe findet dich immer, weil diese ganzen kleinen Wege...
Rhetorische Pause. Der Russe findet dich immer.
Immer, genau. Weil die gehören mit zu dem Verkehrssystem. Das sind die Verbindungen zwischen den Dörfern. Und dann kam da auch so ein älterer Herr mit seinem Moskvitsch angehoppelt, stieg ich dann an, weil da steht das Zelt, da stehen die Motorräder, natürlich neugierig, hat sich kurz mit Claudia unterhalten, wer wir sind, woher, wieso, weshalb, warum und kam nach 20 Minuten wieder, hat uns eine Flasche Wodka in die Hand gedrückt und sagte, die Nacht wird kalt, da müsst ihr etwas haben, woran ihr euch wärmen könnt.
Ach was.
Halt, ne? Ja, das
bist du denn genauso analog eingestellt, was deine Navigation angeht, wie auch im Print, im journalistischen Bereich? Also hast du Karten dabei?
Nein, ich habe vorne, prangt auf dieser Tour jetzt nicht, prangt immer das große Garmin und der Tom, der kotzt dann jedes Mal ab. Wie gesagt, der macht QV, diese, und das kannst du dir auf dem Handy, QV Mobile und so weiter. Nur, das ist für mich zu klein. Ich kenne das Handy, ich tippe das ein und fertig und der kotzt jedes Mal ab. Nur diesmal freut er sich, weil an meiner World Raid ist kein Navi halt dafür, so ein Garmin-Navi dran und jetzt muss ich ihm halt so eine Handyhalterung daneben und dann muss ich jetzt danach fahren und da freut er sich schon drauf halt, ne? Weil er sagt, du immer mit dem Ding, weil das ist wirklich sehr genau. Wir haben mal seine Sachen da ausprobiert im Baltikum, der hatte so Curvy Routes und das ist so, finde die kleinstmögliche Route, also kleinstmögliche Straße. Ja. Kleinstmögliche Straße, die noch eben halt legal ist. Und da sind wir 80% im Baltikum auf Schotter gefahren. Halt, ne? Das war schon, wir mussten einmal einen Baum im Wald zersägen, weil der quer drüber lag, halt, ne? Über die Straße. Ja. Gut, das war eine Tanne, die war jetzt nicht fürchterlich dick, aber trotzdem musste man da...
Wer hat eine Säge dabei?
Ich. jetzt nach, wenn es nach Skandinavien geht, ist ein Wal und ein Seewal, du musst ja Feuer machen können dann auch.
Stimmt,
halt, ne?
stimmt.
Gut, nach Südfrankreich oder nach England würde ich es nicht mitnehmen, weil da sind die Möglichkeiten eines Lagerfeuers doch sehr begrenzt. Ne? Aber in Skandinavien schon. Ne?
Ja, das klar. Ist ja auch mit dem Zelten viel, viel netter da, mit der Jedermannsgeschichte und so. Viel, viel netter, ja. Okay, das ist spannend, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass du noch zumindest eine Notkarte immer dabei hast, hätte ich jetzt.
Nein, ich habe immer noch Papierform dabei. Also ja, wie gesagt, schon, ne? Das ist schon, ne, und dann, wenn du dann auch so junge Leute mal siehst, und weil die Karte gibt dir einen größeren Überblick und dann guckst du mal drauf und dann sagt er, kannst du denn die Karte einordnen? Ein was?
Ne?
Das ist so, weißt du, eben halt die Nordrichtung dann sehen, weil damit du auch dann siehst, und hier nimmst du einen Kompass, der zeigt die Richtung Norden und dann nimmst du die Karte, die nach oben zeigt oder so halt, manchmal ist da auch eine Rose drauf, dann zeigt die auch nach Norden halt. Ne? Da hast du die Karte eingenordet und dann kannst du damit navigieren, dann weißt du, da musst du nicht links abbiegen, sondern rechts abbiegen halt. Ne? Du weißt, aus welcher Richtung du kommst.
Ja.
Das auch schon. Ne?
Aber es geht wirklich verloren. Also wir können jetzt hier mit zwei alte weiße Männer hier rumboomern, aber es ist wirklich so, also ich arbeite ja mit Jugendlichen zusammen, die können das nicht mehr. Wirklich, also die können den Bus planen, das ist schon, muss schon trainieren ordentlich, dass sie den lernen.
Das sehe ich ja bei Claudias jüngster Tochter hier, bei der Janne halt, ne? Einmal die mit dem Öfi, immer, da habe ich das Handy noch nicht gezuckt, da hat die in den Fahrplan schon aufgerufen und sagt, der Bus fährt in 5 Minuten.
Ja,
ne?
Aber, fällt es mal aus, ey, ist echt ein Problem, ne? Sei es ein technischer Defekt oder so, denn, oder keine Ahnung was, ne, dass du wirklich da im Outback bist und kommst irgendwie damit nicht mehr zu Rande, ey, da musst du ja irgendwas machen. Und ich habe mich auch immer besser gefühlt, zumindest eine Landeskarte dabei zu haben, weißt du, so eine ganz grobe Karte dabei zu haben von den Ländern, dass man zumindest irgendwie, genau wie du sagst, so von der Himmelsrichtung, ne, das irgendwie bestimmen kann. Kompass habe ich auch immer dabei, und sei es nur für mein Gewissen. Ich habe das ehrlich gesagt die letzten Jahre nicht gebraucht. Aber ich finde es ein
Topf. Natürlich, nein, ich auch nicht. Ich fahre dann auch immer nach dem Garmin und so weiter. Und wenn Tom dabei ist, muss ich mich um die Navi sowieso nicht kümmern. Ne? Das ist so, ist aber scheiße, weil du danach ja auch irgendwann nicht mehr weißt, wo bist du hergefahren. Du kümmerst dich einfach nicht mehr drum. Halt, ne? Guckst nur noch in eine Gegend und sagst, boah, schöner Fotospot, hier müssen wir mal halten. Na, hier müssen wir mal ein Foto machen, aber sonst musst du da schon auch eine gewisse Aufmerksamkeit.
Das ist aber nicht der Tom von TomTom.
Nein, das ist Tom Fleming von QV Navigation. Okay. Halt. Ne?
Aber gut, du hast jetzt ein paar Namen schon rausgeschmissen. Mit Garmin bist du gut unterwegs auf deinen Reisen?
Ja, ich meine, Garmin hat immer so die Eigenart, die führen dich immer mitten durch die Stadt, warum auch immer, ne? Du musst immer rein in die dickste Scheiße. Und
wieso gibt es diese Funktion nicht? Das ist ja nun wirklich weit weg von Kachelmann-Raketenwissenschaft, ne? Wieso kann man nicht sagen, dahin Stadtzentren umfahren als, wieso geht das nicht? Verstehe ich nicht.
Geht bestimmt, so, wir haben es beide noch nicht gefunden.
Ja, wahrscheinlich. Liebe Leute, bitte, sagt mir, wie das geht. Ich möchte das gerne können. Ich finde es, also... Ja. Ich mache das immer sehr mühsam. Ne? Ich gucke nämlich dann auf der Karte nach so Orten, die drumherum fuhren, um die Ringe, und versuche das irgendwie zu umschiffen und so. Weil wenn du in der Rush-Hour im Ostblock unterwegs bist, alter Falter, ey, das mag ich
und
mir gerne sparen.
Und es gibt zum Beispiel im skandinavischen Bereich, im schwedischen Bereich auf Garmin 3-4 Bugs, da werden Orte angezeigt, die sind da gar nicht. Also die liegen ganz woanders. Und da ist es dann natürlich ganz cool. Mal, gut, ich meine, ich war jetzt schon 40 oder 50 Mal in Schweden irgendwo, ich kenne mich da halbwegs aus. Ne? Aber wenn man da gerade mal so ein Novize ist, ne, dann lohnt sich schon mal ein Blick auf die Karte. Und, hör mal, das kann doch gar nicht stimmen. Der Ort ist doch da und der will mich dahin bringen. 300 Kilometer entfernt oder 150 oder sonst irgendwas. Ich glaube, Östersund gehört dazu. Und Östersund ist nicht gerade eine kleine Stadt, ne? Nee. Jedes Mal, wenn ich da rauf fahre mit dem Garmin und so weiter, kriege ich einen Lachanfall, der mich da irgendwie in die Wälder führt. Halt, ne?
Ja, krass, hätte ich auch nicht gedacht. Das musst du den mal schreiben, Hülsi.
Ich habe den da schon zweimal auf Messen gesagt. Ich sehe die Jungs
der
ja auch immer.
Wieder. Der redet immer das Gleiche.
Du, die haben, glaube ich, andere Probleme, als dann irgendwelche Bugs in der Schwedenkarte rauszuhauen.
Wahrscheinlich. Ja. Apropos Bugs, ne? Kein Bug befindet sich auf unserer Bearcast-Playlist, die es bei Spotify gibt und der ihr sehr gerne folgen könnt, wie schon viele andere 100 Leute. Und da packen nicht nur wir, sondern auch immer unsere Gesprächspartner hier, unsere Gäste, packen da Songs drauf, die sie von Reisen noch gut im Ohr haben oder die sie einfach gerne mögen, die sie auch gerne irgendeinen Motorradbezug oder Reisebezug haben. Hülsi, du kannst mal überlegen, ob du dir spontan einen Song einfällt, den wir auf die Playlist von dir raufschicken. Von mir gibt es tatsächlich einen Song, den ich gerade ganz viel unterm Helm trage, weil er mir so gute Laune macht, und das ist Piccolo von Marianne. Hört euch den mal rein, fahrt euch den mal rein. Hülsi, fällt dir spontan ein Song ein?
Where the streets have no name. Oder has no name.
Den, warte, ich mach's nämlich hier live. Where the streets... Ah, da ist er. Von U2 ist der.
U2.
Nice, alles klar. Der kommt mit drauf, liebe Leute, und das ist ja wohl ein Klassiker. U2 geht sowieso immer und wir hören uns nach einer kurzen Pause wieder. Ich werde mal zusehen, dass ich meinen Kaffee an den Start bringe. Bis gleich. Ja, das sind wir schon wieder. Das war für euch ja wirklich nur ein ganz kleiner Moment mit einem schönen Jingle. Unser Patreon-Jingle, wer das nicht weiß, so, wir haben ja ganz am Anfang schon drüber geredet, man wird ja nicht so reich mit dieser ganzen Bubble hier, aber man lernt einfach wunderbare Menschen kennen und das könnt ihr nämlich auch, wenn ihr in die Bears-Bubble kommt, zum Beispiel auf dem Discord, wo schon, boah, ich weiß gar nicht, wie viele sind, also knapp 200 Leute, die sich da angemeldet haben und jeden Tag über alles rund ums Motorradreisen und überhaupt quatschen und wo sich schon diverse übrigens Freundschaften und auch mehr gefunden haben, um zusammen auf Reisen zu gehen. Also Leute, gerne mal abchecken und diesen Podcast unterstützen, da würde ich mich doll drüber freuen. Ihr könnt den aber auch unterstützen, wenn ihr jetzt auf euer Handy klickt und da bei Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr das hört, mal die Sterne drückt oder vielleicht sogar was Nettes dazu schreibt. Das würde uns sehr, sehr doll helfen und freuen. Und jetzt geht's weiter mit dem Andreas Hülsmann, mit Hülsi, der die Freundlichkeit besaß, mich trotz seines anstehenden Schwedentrips hier ihn ein paar Dinge zu befragen, im Sinne von uns allen, die ja bald wieder hoffentlich auf Reisen fahren. Wir haben vor der Pause ein bisschen geredet über Navigation, Vorbereitung, über Karten und Garmins und über Motorrad-Check-up und so weiter. Hülsi, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, der Ausrüstung. Ja, ganz kurz schon angekratzt. Wir haben übers Schlafen geredet. Du hast gesagt, früher hat dir eine Turnmatte gereicht, heute hast du die Rentnerin am Start. Ich bin gespannt, was du uns noch so an kleinen Kniffen und Anekdoten auch erzählst, was Schlafen angeht, weil ich ja auch finde, so wie du sagst, du kannst aufs, also das Essen kann eine Zeit lang scheiße sein, das ist okay. Du kannst eine Zeit lang durch schlechtes Wetter fahren, da kommt man mit klar. Und man kann auch eine schlechte Bratpfanne dabei haben. Aber du musst vernünftig schlafen können, damit du ausgeruht bist, ne?
Ja, das ist enorm wichtig, weil ein Drittel der Reise verbringst im Schlafsack, beziehungsweise im Zelt.
Genau.
Halt, ne? Das ist nicht wenig, das darf man nicht unterschätzen halt, ne? Und ganz wichtig ist, dass der Schlafsack dann eigentlich auch so zu der Klimazone passt, die man bereist. Bei einer Weltreise ist das natürlich nicht ganz so einfach. Mm-hmm. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du nachts frierst. Und ganz wichtig ist zum Beispiel, wenn du wirklich, und die Tage werden kommen, es ist einfach ein scheiß Tag gewesen, es hat geregnet, du frierst, dir ist kalt. Und ein Schlafsack wärmt dich nicht, der macht dich nicht warm. Du machst den Schlafsack warm, der hält die Wärme halt. Ne?
Ja, also, genau. Ne?
Es ist kein Ofen.
Wir glauben.
Ja, genau, es glauben. Ist kein Ofen. Und du musst einfach gut essen. Ne? Du musst vorher was essen und du musst aufgewärmt sein. Das heißt, reicht ja schon, wenn du kalte Füße hast oder bist überhaupt kalt, einfach nur mal zweimal oder dreimal ums Zelt zu hüpfen, so im Hüpfsprung und so weiter. Oder mal einen kleinen Sprint hinzulegen. Gut, in meinem Alter ist das schon, eine kleine Sprint ist schon eine Herausforderung, alles. Aber es gibt, dass da ein bisschen, und dann ab in den Schlafsack rein. Das ist wirklich, ich liebe ja kalte Nächte. Also, das kann bei mir ruhig unter Minus sein, also unter Null im Minusbereich sein. Nur da muss natürlich auch die Ausrüstung dazu passen und stimmen. Ne? Und dann ist bei mir, wenn ich es eben machen kann, mache ich das Zelt nicht zu, sondern nur das Fliegennetz davor, dass ich dann auch irgendwie noch ein bisschen was in die Sterne gucken kann oder sonst was. Ne? Mhm. Und dann mit einem offenen Zelt, dass da frische Luft rein ist. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Ne? Das ist so.
Ja. Ich glaube, auch Ausrüstung ist das absolute A und O. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mal so Versuche gemacht, im Schnee auch zu pennen und so, aber wirklich nicht auf Reisen, muss ich dazu sagen. Ne? Also eine richtige Winterreise steht bei mir noch aus. Ich habe das einfach mal so quasi im Garten oder in einer näheren Umgebung probiert und so. Das geht gut und ich finde es auch toll. Ich finde sogar die Idee toll, dass man bis zur Nasenspitze alles zuzieht, ne? Und einfach diese frische, kalte Luft und so die ganze Nacht hat. Das ist irgendwie geil, finde ich auch. Aber ich glaube dann, wie du schon sagst, zeigt sich, wer hat wirklich das richtige Zeug dabei. Und ich warne euch, die gleichen Fehler und diese Geldverschwendungen zu machen, die ich gemacht habe. Ich habe es wirklich auf die harte Tour gelernt. Ich habe angefangen, mir bei einem großen Motorradzubehörhandel, ne, you know, habe ich mir ein günstiges Einstiegs-Camping-Zeug gekauft. Und das auch nicht nur einmal, sondern als es kaputt war, nochmal, weil ich dachte, ja, ist halt so, ne? Bis ich gemerkt habe, nee, es lohnt sich da ein bisschen in die Tasche zu greifen. Also gerade Schlafsack, Riesenthema, ey. Was für einen Schlafsack hast du? Bist du ein Daunenschläfer?
Ich bin, es kommt immer drauf an. Momentan ist es eine Down. Ich habe einen von C2 Summit, den Accent 3, glaube ich, heißt der. Ich weiß das ja auch nicht alles so genau. Ich kann mir das ja auch alles nicht merken. Und dann habe ich noch einen für richtig minus 30 Grad. Ich war ja ein paar Mal im Winter schon unterwegs, ne? Wollte auch mal draußen zelten, aber das durfte, was heißt durfte ich nicht, aber man hat mich da so bekniet, es zu lassen, bei minus 35 Grad ins Zelt zu kriechen.
Alter. Minus 35 ist aber echt eine Kampfansage.
Ja, das da überlegst war in der auch.
Ja.
Ja.
Das also da überlegst du auch 20 Mal, ob du nochmal aufstehst und pinkeln gehst.
Du musst, also sobald es drückt, ist es egal, da musst du raus, das nützt nichts. Ja. Ne, das war oben im Norden, wir waren im Winter da mit meinem Freund Rainer Kreppner und sind über den Hofskoll gefahren, den zweitgrößten See. Und ich wollte unbedingt einmal draußen zelten. Ich hatte mein Hilli mit dabei und da dachte ich auch, komm, ne, und das sind noch 50 Meter zur Jurte, ich draußen auf dem See aufbauen und dann kriegst du da rein, ich habe jetzt alles mit, ich will wenigstens einmal draußen schlafen. Die haben gesagt, nein. Habe ich gesagt, ich werde schon nicht erfrieren. Nee, sagt, das geht nicht zum Erfrieren. Es geht um die Wölfe. Ne? Weil die Wölfe kommen mit runter aus den Bergen, wenn die Hirten eben halt auch ins Winterlager gehen, weil da oben finden sie halt nichts. Und wenn da so ein schickes Brett irgendwo auf dem See rumliegt, ne, eingepackt, der sich dann auch noch gar nicht bewegen kann, dann greifen die da mal gerne zu. Ne?
Und da reden wir nicht über Spaß und ein bisschen, du wirst ein bisschen gezwickt, da reden wir, das ist echt gefährlich, ne?
Naja, wenn da so ein Wolfsrudel und wenn die Hunger haben, glaube ich, ist mit denen nicht wirklich zu spaßen. Und die haben eine etwas andere Größe, als die wir jetzt hier in Deutschland kennen halt. Ne? Das ist so. Und die sind auch zum Abschuss freigegeben. Du hast fast überall in den Winterlagern liegen da irgendwelche Wolfsfälle, hängen da irgendwo dran rum und so weiter. Ne?
Heavy.
Ja. Ne? Und da waren sie dann sehr beruhigt. Ich denke mal einfach, die hatten keinen Bock auf mich aufzupassen halt. Ne? Und dann liegst du da in deiner Jurte, ne? Und die Mongolen heizen die Jurte auch in der Nacht auf. Denn sobald das Feuer aus ist, da ist ja keine Isolierung, wird es auch, kannst du 21, 22, bist du schon im 0-Grad-Bereich halt. Ne? Und wir lagen da in unseren Schlafsäcken, so um die 30, minus 35 Grad haben die gehalten, eine Komforttemperatur bald schon. Und der kommt alle zwei Stunden da rein und stocht die Jurte hoch auf 30 Grad. Ne, mit seinem und dann hat Rainer den Abendkerl irgendwann mal, da sagt er, Mama, nein, lass es bleiben, geh raus, nicht nachlegen und lass die Tür auf. Ne?
Das erinnert mich an meine Naivität in der in Rumänien, in den Karpaten damals, als mir gesagt hat, das ist die bärenreichste Ecke so in Europa und ich will unbedingt einen Bär sehen und hab Essen rausgelegt. Als Dümmste, was du machen kannst eigentlich. Ey. Also ist keiner gekommen, nichts passiert, Gott sei Dank, aber es war sehr, sehr dumm. Sehr dumm.
Ja, man muss so ein paar Regeln schon beachten, wenn man draußen zeltet halt. Das ist schon.
Zum Equipment zurück, ne? Ich habe mal so eine Zwischenfrage, weil es mich sehr interessiert, als langjähriger Motorrad-Abenteuer-Leser und Abonnent interessiert es mich einfach. Ihr habt da ja öfter diese Tests drin gehabt, ne? So zum Beispiel Schlafsack-Vergleich, dies, das und so. Hast du das dann auch oder habt ihr das dann also wirklich auch so ausprobiert immer? Oder habt ihr da auf andere Quellen zurückgegriffen?
Nein, wir haben das ausprobiert, aber natürlich kannst du dann in so einem Test nicht, du kannst jetzt nicht mit 12 Schlafsäcken auf deinem Motorrad losfahren halt.
Nee, eben, wie willst du das machen? So?
Ja, du schläfst halt mal, du baust dein Zelt draußen im Garten auf und schläfst dann halt draußen mal drin. Ne? Das geht dann
auch. Das habt ihr wirklich schon so gemacht?
Ja. Ne? Das ist dann wirklich, darum sind die Schlafsacktests, ich glaube, das waren immer nur 5 oder 6 halt. Ja, ne? Und dann guckst du an, kuschelst dich da rein und machst dann da und schläfst dann da eine Nacht drin, guckst da mal, ne? Das ist ein Richtwert. Ne? Aber so richtig extrem und so weiter, das ist nicht finanzierbar halt, ne? Wenn du da. Es kann sein, was ich noch viel mache, sind diese Ausprobiertests halt, da nehme ich das Zeug auch wirklich mit auf die Reise. Und dann muss das auch mal 14 Tage sich beweisen. Aber wenn du jetzt mal sagst, du testest 6-7 Schlafsäcke oder 6-7 Tankrucksäcke, das kannst du nicht wirklich so machen und die packst du drauf, packst da was rein, fährst da 50, 60, 70, 80 Kilometer mit und dann ist das so. Damit du aber so ungefähr die Richtung, ne? Da hast du hier, der Zipper klemmt da und da ist, brauchst du eine Regenhaube und hier sind die Gurte nicht lang genug und also weiter. Das kriegst du ja auch zu Hause raus, ne? Das.
Ja, 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 ja. Zelt und so weiter. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Hast du da, bist du ein allein im Zeltschläfer? Oder wenn du auch mit Kumpels unterwegs warst und so? War das dein Rückzugsraum immer?
Das war so mein Rückzugsraum und mit dem Jörg damals auf der Canning Stock, da hatten wir halt nur ein Zelt dabei, ne? Weil das ging aus Gewichtsgründen schon gar nicht, ne?
Ja.
Da haben wir dann zusammen in einem Stiker gezeltet und jeder, der das Stiker kennt, ne, der weiß, dass das da ziemlich eng zugeht da drin. Du kannst nichts mehr mit reinnehmen. Du liegst da, zwei Isomatten liegen da drin, fertig. Ne? Und das schon, aber sonst schlafe ich eigentlich mit Claudia. Mit Claudia, glaube ich, haben wir das letzte Mal, habe ich mit ihr auf Island gezeltet halt, ne? Zusammen. Aber sonst. Und dann gibt es ja auch noch die große Frage: Tunnel, Kuppel, Geodät.
Ja, ja. Ne? Jetzt bin ich aber gespannt. Da haben wir schon Podcasts komplett drüber diskutiert, bei Talk unterm Tarp und so, was für eine Art von Zelt eigentlich die beste ist. Bin gespannt, was deine Erfahrung ist.
Ich habe einen Stiker. Fucking teuer, das Dingen halt, ne? Und
sag mal eine Hausnummer. Sag mal eine Hausnummer.
Das kostet mittlerweile, glaube ich, mit Footprint bis zu 1400 Euro mittlerweile. Irgendwas so in der Ecke.
Ah, okay, das ist eine Ansage. Ne?
Und der Vorteil an diesen Dingen ist, es steht gänzlich komplett ohne Heringe. Das ist der Riesenvorteil an diesem Ding. Der Nachteil, auch gravierender Nachteil, das ist ein Zwei-Mann-Zelt. Aber dieses Zwei-Mann-Zelt wiegt halt mit Footprint über 4 Kilo, also 4,1 Kilo. Und das ist schon ziemlich heftig für ein Zwei-Mann-Zelt. Ne?
Das heißt, wobei Kilo finde ich immer bei uns Motorradreisenden jetzt nicht so wichtig ist, wie wenn du Fahrrad fährst oder wenn du wanderst oder so. Ne? Das ist, das
ja, aber dann gibt es zum Beispiel von MSR, gibt es dann auch noch eins, das teste ich gerade. Das geht jetzt auch mit nach Schweden, das nennt sich Access. Das Access 2 ist ein Zwei-Mann-Zelt. Das hatte ich mit in England. Das wiegt nur 1,9 Kilo halt, ne? Also, und wenn das dann nach Georgien geht und wir fahren dann da auch Tuschetienrot, dann musst du schon um jedes Kilo kämpfen halt so ein bisschen.
Ah, ich hab's gerade vor mir. Ist das der Nachfolger vom Huber im Prinzip?
Nein, das Huber gibt's weiter noch. Das Access ist noch etwas leichter als das Huber, aber auch zum Beispiel ein Ganzjahreszelt, ne? Dass du damit dann auch noch im Winter bezelten kannst, beziehungsweise in den Herbstzeiten damit rein. Ne? Das ist,
ja. Du, ich hab, was ich ganz cool finde übrigens bei den MSRs, die gibt's auch immer in Orange, das finde ich wie cool. Ich meine, es ist doof, wenn man sich tarnen will. Ich habe auch ein grünes tatsächlich.
Ja, das ist so die Sache, das haben wir auch. Nee, ich nehm's in grün, dann sieht man mich nicht immer. Ich fahre seit 30 Jahren mit roten und gelben Zelten durch die Gegend. Darum habe ich auch Hilleberg. Es tut's auch ein anderes sicherlich, aber die anderen machen's halt in grün. Und ein grünes Zelt, wenn du das zum Beispiel da siehst, das von Pik Lenin, worüber wir gesprochen haben, wenn da ein grünes Zelt wäre, wäre das Bild nur halb so toll. Ne? Das ist du hast dann noch einen Farbtext dann halt da drin. Ne? Das ist ja auch, Claudia wusste auch, orangener Pulli oder roter Pulli halt. Ne? Und
Aber weißt du, was mich wundert ein bisschen, Hülsi, ist so bei dem Access zum Beispiel, so das, also du bist jetzt ja auch schon ein bisschen älter und ich hätte jetzt gedacht, dass du dir irgendwas holst, was ein bisschen mehr Luxus bietet. Das ist ja schon fast so ein richtiges Expeditionszelt, ne?
Ja, das ist aber auch leicht und Georgien ist dann auch wirklich, wir werden da auch nicht so oft zelten, weil in Georgien kriegst du für 20 Euro super mit Frühstück, allem drum und dran.
Dann ist das wahrscheinlich einfach der Kompromiss.
Das ist dann wirklich nur, wenn wir in den Bergen sind. Also auch Georgien hat dann sicherlich auch noch so 30 Grad, das ist dann auch nicht ganz so toll, wenn du da wenn du unten in den Tälern bist und du hast so warm und so weiter. Ne? Nein, sonst bevorzuge ich, muss ich dir ehrlich sagen, das Stiker. Und ich früher war eigentlich auch, bin ich immer mit einem Tunnelzelt gefahren. Das Nalo oder das Namatsch. Und die GT-Varianten, das ist also, die haben vorne noch eine Abside. Und das ist natürlich Luxus pur vom Platz her und alles. Da kannst du alles reinstellen. Du hast riesen tierisch viel Platz. Ist auch nicht, die sind teilweise leichter als das Stiker. Das Stiker ist aber dann auch für extreme Wetterbedingungen. Also da kannst du auch mal richtig stürmen, das macht dem Ding dann halt einfach nichts. Ja. Und ein Tunnelzelt ist, aber für ein Tunnelzelt brauchst du Minimum 4 Heringe halt. Ne?
Ja, genau. Und also was du bei uns, finde ich, in unserer Bubble immer nicht unterschätzen darfst, ist der ganze Kram halt, den du irgendwie unterbringen musst. Und eine Motorradklamotten, die du draußen lässt und die dann vom Tau nass sind und so, das will kein Mensch haben, wenn er sich morgens anzieht. Ne? Das ist, also den ganzen, dann willst du vielleicht deinen Kamerakram, den willst du schon vom Bike weg haben, den willst du da haben, wo du liegst, so einfach, weil abgesehen von den teuren Sachen und so, da sind dann deine ganzen Daten drauf, die für die du seit Wochen kämpfst und viel, viel geopfert hast, und dann hast du deinen Helm, dann hast du die fetten Boots und so, und eben so ein bisschen Abside, so ein bisschen Vorzelt und so, das ist Gold wert. Also
das ist Gold wert.
Da würde ich auch drauf achten, ehrlich
gesagt. Das ist schon Gold wert, und wer, sagen wir mal, wer jetzt nicht so aufs Gramm achten muss, dem würde ich dann auch immer zum Tunnelzelt raten, wenn du zu zweit unterwegs bist, notfalls kannst du auch noch eben halt einen Zugurt nehmen und das Tunnelzelt einmal vorne und einmal hinten am Motorrad befestigen. Steht dann zwar scheiße, aber du kannst drin pennen halt. Das habe ich auch schon alles gemacht halt. Nur jetzt mit dem Stiker, für mich ist es einfach bequem. Du hast auch Apsiden da drin bei so einem Kuppelzelt, die sind aber nicht so riesig halt. Ne? Da musst du, das ist dann.
Also,
es sind immer Kompromisse. Geodät kann ich nicht zu sagen, war ich noch nie wirklich mit unterwegs.
Ja. Also ich bin ja bekennender MSR-Fan. So, ich werde leider nicht gesponsert von denen. MSR, wenn ihr das hört, ne? Ich habe so viel von euch schon gekauft. Ich mag die deswegen so gerne, weil viele von den Varianten, genau wie du sagst, bei dem Stiker auch, viele stehen von alleine. Das finde ich cool bei Steinboden, wo du einfach keine Heringe im Boden kriegst. Da ist ja dann schnell Game Over für ein Tunnelzelt. Das finde ich ziemlich cool. Ich bin von der Qualität wirklich überzeugt. Selbst die dünnen, selbst die Light-Varianten, das Freelight und so, hatte ich schon in der Hand und so, die halten richtig was aus. Das glaubt man gar nicht, man kann die geil flicken auch, wenn mal was ist. Bei mir wird es irgendwann mal jetzt Zeit für ein neues Zelt, vielleicht nächstes Jahr oder so. Leider ist es noch nicht ganz im Arsch, mein Zelt. Ich habe mal die Nächte zusammengezählt und ich habe da auf jeden Fall schon über ein halbes Jahr drin gepennt. Das finde ich, also über 6 Monate habe ich ja schon drin gepennt.
Das ist also ich habe hier noch das Nammatsch 2 GT und das stand noch auf der Road of Bones, Magadan, die Ecke, seitdem habe ich das war 2011. Auch früher noch war auf Island und sonst wo einfach, ne? Das ist und das hell. Und jetzt ist es langsam porös geworden halt, ne? Du siehst es wirklich. Und wie das so ist
an mit solchen Zellen. Klebenähten.
Ja, und es war mal knallig rot, jetzt ist es eher orange oder rostrot halt geworden. Die bleichen ja halt auch aus. Ne? Aber du gerade das Wort Light erwähnst, fällt mir gerade noch zu den Isomatten ein. Da würde ich nicht selber auf Light gehen. So verlockend wie das auch ist. Die sind sehr dünn, sehr leicht. Aber legt euch mal drauf. Eigentlich knatschen die ziemlich. Wenn du dich darauf rumdrehst, dann hast du immer so ein Geknatsch und wirst dann wach. Und die sind auch anfälliger für irgendwelche punktuellen Belastungen. Du musst denn irgendwann übersiehst du beim Boden mal einen dicken Stein oder einen spitzen Stein oder irgendwie sowas und dann wird's nicht. Also da kommt's bei mir auf den Gramm nicht drauf an.
Ja, genau, ist bei mir auch so. Wir hatten ja eben das schon besprochen, dass der Schlaf so unglaublich wichtig ist, und da mache ich null Kompromisse. Übrigens, ich habe auch immer ein Kopfkissen dabei, ne, wo manche Leute sagen, ich stopfe mir da Klamotten zusammen, mache ich einfach in so einen Bezug rein und so.
Nee, habe ich auch. Das ist Kopfkissen ist immer zum Zusammenfalten oder sowas. Es gibt auch so aufblasbare Dinger, ja, die sind dann wirklich so groß wie eine Faust, sogar noch kleiner manchmal halt. Das tut's ja auch schon. Und da ein Fließpulli das in so ein Fließpulli reinstopfen, das funktioniert ja auch schon mal. Ne?
Da ist auch jeder anders empfindlich. Ich bin nackenmäßig da so ein bisschen sensibel. Da achte ich wirklich überhaupt nicht drauf, ob das jetzt irgendwie im Verhältnis steht vom Packmaß und so. Aber
die Sache mit den Senilo-Rests, also mit den Rentner-Rests, ist auch die sind ja dann 7 oder 10 Zentimeter hoch, ne? Und wenn du dich dann nachts mal rumdrehst und du fällst dann da runter, dann sagt es irgendwann mal Fump und dann hängt die Matratze erstmal oben an der Zeltdecke. Dann musst du die erstmal wieder runter sortieren und dann wie so eine Robbe auf so einen Stein rupfst du dich dann wieder zurück auf deine Isomatte und bist dann natürlich erstmal wieder hellwach. Das ist dann natürlich der Nachteil, als wenn du so eine dünne Matte hast, wo es dann nicht so drauf ankommt, ob du mal runterrutscht. Aber du wolltest gerade was sagen.
Ja, genau. Ich habe noch 2 Sachen zum Zelt sagen, die vielleicht viele draußen da gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist einmal die Geschichte, ich finde es ganz toll, wenn viel Mesh am Zelt ist. Das macht es zwar auch ein bisschen anfälliger, also ein bisschen, sag ich mal, dünnhäutiger alles und so, aber ich finde das ganz, ganz toll, wenn du einen tollen Ort hast und kannst beispielsweise das obere Zelt, die Plane, weglassen noch und bist im Prinzip unter freiem Himmel, weil so viel Mesh da drin ist. Bist fast draußen, nur hast die Moskitos nicht. Das finde ich richtig toll. Wer das interessant findet, darauf vielleicht mal achten. Und die andere Sache ist, achtet mal darauf, wie dunkel ist das in der Bude, wenn die aufgebaut ist bei Regen. Ich musste schon halbe Tage in Zelten warten, bis mal dieser Platzregen endlich aufhört. Und du wirst halb depressiv darunter, wenn das die ganze Zeit so dunkel ist. Also ist ja toll, dass es diese Black-Zelte da gibt und so. Wegen Hitze, Sonne. Aber den ganzen, wenn es immer dunkel ist und nervig, und weiß ich nicht. Also ich find's toll, wenn dann Licht reinkommt und man kann drin ein bisschen lesen, ein bisschen die Zeit sich noch vertreiben und so.
Also wer so in Gebiete fährt, wo der Ruhigen mehr als optional ist, also England, Island, Skandinavien zum Beispiel, ja. Ja. Wie ich jetzt auf in England auch hatte, ich habe da auch 2-3 Tage verbracht, nur diesmal hatte ich es nicht dabei, ein Tarp.
Tarp, ja.
Wäre noch so gut. Wenn du mit 2 Motorrädern da bist, kannst du die prima über die Spiegel vorne abstellen, dann kannst du draußen kannst du sitzen, nach hinten zieht es dir nicht rein, weil es nach hinten abspannt, du kannst da drunter kochen und du kannst da in deinen Stühlen drin sitzen halt, ne? So in meinem Alter braucht man, ist ja mit dem Boden auch nicht mehr ganz so, ne? Dass du da deine, die berühmten Helinox-Stühlchen da halt, ne? Die müssen bei mir mittlerweile auch mit, weil sonst
Da kommen wir zu meinem nächsten Sponsor, der mich leider nicht sponsort, aber ich habe neulich schon im Tagebuch richtig viel darüber geredet. Ich habe nämlich ein neues Bett, so, das war, wo du schon so viel über Thermarest geredet hast und Co. Ich habe jetzt tatsächlich ein Reisebett. Das gibt's nämlich von Helinox. Das ist das Code, heißt das, glaube ich, oder Cot. Mhm. Ja, ich weiß. Mhm. Und das kannst du Helinox bekannter, also so wie man es kennt von denen, du kannst es echt klein zusammenpacken. Es hat noch eine ordentliche Packmaße, aber es ist ungefähr so wie so eine bessere Isomatte, würde ich sagen. Und was ich toll finde ist, also ich kann da gut drauf liegen. Vielen ist das zu hart, die brauchen dann noch eine Decke und dann wird's schwierig. Dann mit Packmaß wird dann echt groß. Ich kann da gut drauf liegen, hab da so einen kleinen Kuschelbezug nur für. Und du bist ja so ein paar Zentimeter vom Boden weg und das ist für mich ein Gamechanger. Ich finde das wirklich geil.
Ja. Wie ist das mit den Druckstellen im Zelt, auf dem Zeltboden? Das drückt sich doch da durch.
Ich kenne das nicht. Genau, es hat ganz viele Bögen unten, nicht nur 4 Punkte, es verteilt sich deutlich besser und kein Problem bisher. Ich hab übrigens immer, das wäre nochmal so ein Tipp, immer so ein, wie heißen die Dinger nochmal, so eine Plane darunter. Ne? Wie heißen die denn? Fällt mir gleich wieder ein.
Footprints, die kommen unters Zelt dann halt einfach.
Genau. Das habe ich immer nochmal drunter, um den Boden auch von unten zu schonen, so vor Steinen.
Ja, das habe ich auch. Die Footprints sind bei mir immer dabei. Früher habe ich mir eine Plastikplane zurechtgeschnitten oder sonst irgendwas. Mittlerweile kaufe ich mir die Dinger, weil die kosten zwar auch ein Schweinegeld, also 60, 70 Euro für so ein Footprint. Bei Hilleberg ist es noch ein bisschen teurer. Aber es lohnt sich, glaube ich. Die sind passgenau, die kannst du genau drunter friemeln und alles. Na, das, du, jeder wie auch immer. Neulich hat mich auch mal, was heißt neulich, ist auch schon wieder 3-4 Jahre her, kam ich ins Gespräch auf der Fähre. Der hatte sich da irgendwie, keine Kabine besorgt, der wollte irgendwo auf dem Bank schlafen oder sowas. Klar, da machst du mit 30, das war auch noch so ein junger Hüpfer halt, ne? Aber wenn du 60 bist, dann schläfst du ja auf der Fähre nicht mehr da im Raum oder im Pullmannsitz halt, ne? Da machst du einfach nicht mehr.
Das ist auch durch. In den Momenten denke ich mir auch so, boah, dafür gehe ich arbeiten, Leute. Dafür gehe ich doch jeden Tag zur ollen Arbeit, dass ich mir dann da diesen Aufpreis leisten kann, weil wenn ich von der Fähre komme, dann möchte ich nicht schon Nackenschmerzen haben und kaputt sein.
Nein, das habe ich früher auch gemacht. Da habe ich gesagt, Fähre brauche ich nicht. Ich schlafe irgendwo unter der Treppe oder draußen, wenn das Wetter schön war oder. Aber mittlerweile, nein. Das ist so. Da werden jetzt vielleicht einige, die ihre Nase rümpfen, aber dann sage ich, dann werdet mal so alt wie ich und reist dann immer noch. Ne? Es gibt ja immer noch so Freunde bei mir, die nichts mit dem Motorradfahren zu tun haben, die verstehen das ja, du fährst immer noch. Wie lange wolltest du das denn machen? Ja, bis zur Rente.
Yes, I plan on traveling.
Und darüber hinaus vielleicht.
Ich glaube, das ist ein bisschen besser geworden, was das angeht. Also früher habe ich das Gefühl gehabt, so, da sind immer solche komischen Diskussionen im Internet unterwegs gewesen, so von den, sag ich mal, krassen Hardcore-Adventure-Leuten und denen halt nicht und so, da wurde immer so, entweder du machst das my way or highway und so, und inzwischen gibt es so viele Mittelwege, ich glaube, es ist alles ein bisschen akzeptierter.
So.
Ist so mein Empfinden. So, früher hieß es auch so, was, du musst im Zelt pennen, sonst bist du kein richtiger Motorradreisender und so, ne? Ist natürlich alles Bullshit. So, jeder so, wie er sich wohlfühlt und so, hat alles Vor- und Nachteile, ne? Mit dem Zelt, wie du sagst, ist das Beste eigentlich. Ich habe ein Zelt für Notfall immer dabei oder wenn ich auch Bock drauf habe einfach.
Ja.
Aber wenn ich sehe, ey, zum Beispiel Airbnb, wie geil ist das? Wenn ich so bei Locals unterkomme, mit denen ins Gespräch kommen kann noch und so. Oft bieten die was zu essen an.
Habe ich zwar noch nie gemacht und so weiter, aber es gibt heute so viele Alternativen dazu halt. Ne? Das ist Das ist schon. Ja, es gibt ja gerade unter denen, wo du es gerade auch so ansprichst, ne? So entweder My Way oder Highway, den Spruch kannte ich auch noch nicht. Gibt es ja immer so, entweder machst du das so wie ich und oh, guck mal, wie der bepackt wird. Warum darf? Na, es gibt dann so Leute, die packen ihr Motorrad auch wirklich voll. Aber warum sollen die ihre Erfahrung nicht selber machen? Die kommen da irgendwann selber drauf, was ich brauche, was ich nicht brauche. Aber es gibt dann immer solche Päpste, die dann da hinstehen und versuchen zu missionieren halt. Ne? Entweder, ja, ich bin der Einzige, der recht hat und so weiter. Das erstaunt mich bei dieser Szene dann auch immer. Ne? Ich meine, Reisen ist für mich auch Toleranz, du hast Ruhe, du akzeptierst, lernst andere Leute zu akzeptieren, so wie sie sind. Und
eigentlich schon. Und,
aber ne, die geben nicht die Möglichkeiten selber ne, oder räumen andere nicht die Möglichkeiten ein, ihre Erfahrungen selbst zu machen halt. Ne? Das ist,
ja. Ne? Deswegen, also hier, auch hier im Podcast, ich sage ja immer so, macht nicht die Fehler, die ich gemacht habe, aber wenn ihr wollt, könnt ihr sie natürlich gerne machen. Also das
guckt es euch an, ne? Ne, zieht da eure Erfahrungen raus. Das Leben ist ja eigentlich nur eine einzige Erfahrung. Das ist ja, lernst da halt raus und denkst dann auch, ach nee, das war beim letzten Mal nicht so prickelnd, also lasse ich es diesmal lieber. Ne?
Kommen wir zu diesem ganzen Bereich Kulinarik, ja. Ist auch eines meiner Top-Themengebiete. Ich arbeite, also ich, jetzt wissen viele, die hier länger zuhören schon, ich arbeite seit ein paar Jahren schon an einem Kochbuch für unterwegs, ja.
Ah, okay.
Ja, ich werde dich auch nochmal irgendwann anhauen, ob du noch was beitragen willst und so. Das wird, also soll ein kleines Büchlein werden, tatsächlich. Und viele aus der Community, eine Handvoll Leute haben mir da schon Rezepte mit Anekdoten nämlich geschickt. Das finde ich toll, so mit Anekdoten.
Das ist zum Beispiel auch eine tolle, schöne Idee. Ja, das finde ich auch.
Danke, ist meine, nicht klauen. aber du kannst ein paar davon sein. Und, aber mehr Geheimnisse verrate ich jetzt nicht. Ich habe nämlich ein paar Gimmicks noch drin. Sag ich dir nach dem Podcast. Da kannst du mir auch mal sagen, wie reich ich damit werde. ja, wahrscheinlich werde ich jetzt kostenloses E-Book raus.
Aber das ist jetzt natürlich das Schöne, wenn ich nach Schweden fahre. Der Tom legt auf gutes Essen unterwegs Wert.
Ah ja.
Ich brauche mich da nicht drum zu kümmern. Der nimmt auch die komplette Küche mit, was mich entlastet. Schön. Also kann ich noch so hier noch eine Kamera mit reinpacken und da so ein bisschen. Na, das ist alles so wunderbar. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, das ist auch jetzt, wir kommen immer wieder auf das Thema Alter zu sprechen. Aber das ist einfach so. So dieses Two-Minute-Nudels, die du früher so hast und so weiter. Oder die Raviolis aus der Dose, dieses Junkfood, was ja eigentlich eher so im Chemielabor entstanden ist, aber nicht irgendwo auf dem Acker. Das verarbeitest du auch nicht mehr so richtig gut. Ne? Das ist so wirklich, da zieht der Körper, muss sich da, gerade im Alter, auch wichtige Nährstoffe rausziehen irgendwie. Also der braucht da schon sein Gemüse oder sonst irgendwie was und nicht immer irgendwelches Dosenfutter hintereinander. Das geht mal, klar, wenn es mal schnell wirklich, du bist echt gefahren, Dose auf, warm machen, kein Thema. Aber so dann 3 Wochen oder 5 Wochen oder sowas, nee, funktioniert nicht.
Ja, da gebe ich dir komplett recht. Ich habe mal mit Tom Nick gesprochen. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Der kennst du auch ganz gut.
Ja, Tom, ja, absolut, absolut. Das ist für mich auch einer, der hat meinen höchsten Respekt. Der hat das bei Turatech West, diese Vortragsreihe hat er durchgezogen. Halt. Richtig, auch am Anfang gegen Widerstände der Geschäftsleitung, soweit ich das noch im Kopf habe und alles. Und ich hab ihm ein paar Mal schon gesagt, du, wenn ich das, ich hätte schon hingeschmissen. Nein, aber da muss ich auch sagen, also hier Tom, ganz, ganz liebe Grüße.
Ja. Also ich weiß, dass der hier regelmäßig zuhört. Also liebste Grüße an der Stelle. Worauf ich hinaus wollte ist, der hat mir mal von einem Trip erzählt. Er meinte mal zu mir so, Howie, meine Geschichten und so, die bitte nicht alle teilen im Internet, aber die darf ich teilen, das weiß ich. Und zwar meinte er, die wollten unbedingt nach UK, nach Schottland und so und hatten kein Geld. Hatten einfach kein Geld, haben die wenigen Groschen, die sie hatten, die gingen für Sprit drauf und so. Und dann sind sie zur Metro gefahren, ja, also Metro hier Großhandel und so. Und da haben sie, du kennst doch diese Brühwürfel, ne? Die man so ins Wasser schmeißt und dann wird da eine nahrhafte, aber sicherlich nicht erquickende Mahlzeit draus. Und da haben sie irgendwie so einen Kilo-Block gekauft, so einen riesigen Würfel. Und haben davon 2 Wochen sich ernährt. Von so einem riesigen Klotz an Brühe.
Ja, in Kirgisien haben wir mal an einer Jurte gezeltet oder in der Nähe von einer Jurte und du gehst natürlich hin und fragst immer, ob du das darfst. Das ist auch kein Thema. Die freuen sich auch, ist ja auch Abwechslung, kommen dann auch, lachen sich kaputt und fragen, in solchen kleinen Jurten lebt ihr in Deutschland im Sommer und so weiter. Na, das können die gar nicht so mitkriegen. Und da hatten wir uns Nudeln gemacht und die haben Hammel geschlachtet. Und dann kamen die da raus und haben uns dann den Hammel in die Soße mit reingekippt. Wieso haben dann die Hunde gekriegt, die da rumliefen? So ein Hammelgeschmack kriegst du einfach nicht mehr raus. Ne?
Nee, ne?
Und das ist
so stallig.
Ja, so, das ist wirklich so. Also du könntest auch auf so Strohballen, die so eine Woche in so einem Stall lagen, so ähnlich ist das dann auch. Ne?
Ja,
das ist so wirklich. So Hammel ist schon sehr, sehr speziell halt. Ne?
Ich bin auch leider ein bisschen empfindlich, muss ich sagen. Also so Lamm und so ist noch okay. So, da kann ich gut mit arbeiten. Und so ein bisschen auch und so, ne? Aber wenn das zu viel ist, kann ich. Also mein Kumpel Jay zum Beispiel, seine Schwiegereltern, die züchten, richtig. Und da gibt es dann fast nur Schaf, ne? Und das ist mir too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat er ja, erst fürs Grillen was mitgebracht und ich habe gesagt, Brudi, so viel Ketchup haben wir nicht.
Ja. By the way, ist so Veganer beziehungsweise Veganer und auch Vegetarier haben es in der Mongolei echt schwer. In Ulaanbaatar selber ist das wohl nicht das ganz große Thema, aber so draußen, so viel Gemüse kannst du aufs nicht aufs Moped packen halt. Ne? Das geht einfach.
Ja, genau. Wo soll das herkommen? Ne?
Ja.
Genau. Aber nochmal zurück zum Kocher. Du hast schon gesagt, du würdest beim Kocher selber halt auch nicht sparen. Ne? Auf was setzt du? Was für eine Religion hast du da gewählt? Bist du Typ Gas? Bist du Typ Benzin?
Also auf langen Reisen immer Benzin. Das hast du dabei, weil du kriegst diese Dosen, die Gaskartuschen, die kriegst du halt, in der Mongolei kriegst du sie zum Beispiel gar nicht, zum Beispiel halt. Ne? Und ich habe dann immer einen Benzinkocher, weil Benzin kriegst du immer und überall. Und je einfacher, desto besser. Mhm. Ne? Und es gibt ja dann diesen Coolman, diesen Featherlight. Der Nachteil ist eben halt, der hat da oben den Generator, der da drüber geht und die verstopfen auch schon mal. Und wenn der verstopft ist, dann wird es dann kompliziert. Ne? Also immer einen Ersatzgenerator mitnehmen. Ich hatte jetzt mal einen, den habe ich dann gekauft, der ist von Benzinkochertest übrig geblieben, hier von Soto, dem Benzinkocher. Und der ist auch Schnellzündung, der geht auch richtig ratzfatz, geht auch locker ab und so weiter. Und den benutze ich jetzt immer auch. Der kommt jetzt auch mit nach Schweden. Aber da habe ich dann immer ganz locker.
Also der ist aber auch nicht billig, sehe ich gerade.
Nein, der ist nicht mehr. Aber gut, es gibt MSR, gibt's auch welche. Oder Primus zum Beispiel. Der Primus, Omnifuel und so weiter. Ist auch. Sind alles gute Kocher, MSR. Alles prima, alles easy. Und ich habe jetzt immer noch so einen kleinen, weil die steckst du in jede Lücke, diese kleinen Gaskocher. Bei den Schweden kriegst du diese Gaskartuschen, wenn der dir mal ausfällt. Oder jetzt, ne, der Tom hat auch gesagt, da können wir ja zweiflammig kochen. Halt, ne, dass du dann eben halt.
Der Gourmet braucht natürlich, genau, die Soße und.
Ja, und das muss ja auch alles auf den Punkt fertig sein halt. Es geht ja nicht, dass du Nudeln nicht kochst und dann erstmal eine Stunde woanders hinstellst halt. Das geht natürlich nicht.
Ja, aber. Ich habe ja so einen Zubehörfetisch, das weiß ja, ne?
Und ich auch, grade, ich auch.
Ich weiß jetzt nicht.
Messer und hier noch was und da noch was, ne?
Und ich gucke mir gerade den Soto an, ne? Was ist denn daran so geil? Der kostet das Vierfache von MSR. Und das ist schon teuer.
Ja, der ist einfach top verarbeitet. Du kannst ihn dann regulieren, ist ein bisschen eine Gefühlssache halt. Und er hat eine Schnellzündung zum Beispiel auch. Mhm. Ne? Wird in Japan gemacht. Und ist einfach, steht sicher, aber der Omnifuel, dass der jetzt das Vierfache vom Omnifuel kostet, wüsste ich jetzt nicht.
Ja, den okay, das Doppelte.
Ja, der ist schon. Ne.
Aber ich sehe schon, was bei MSR nämlich aus Plastik ist, ist hier alles aus Metall. Sehe ich schon auf den Bildern.
Ja. Auch die ganze Pumpe ist aus Metall. MSR hatte ich schon zweimal Schwierigkeiten.
Ich auch.
Dass mir das Plastik irgendwo an der Pumpe gebrochen ist oder sonst was.
Ich auch.
Das wird nicht passieren, wenn du dir heute einen Kocher kaufst und du hast ihn 5 Jahre, fährst da irgendwo mit rum und benutzt ihn 4 oder 5 Mal, 4 oder 5 Wochen im Jahr, dann nicht. Aber wenn du auf Dauertour gehst und so weiter, dann.
Ja, das geht immer im falschen Moment kaputt, ist das Problem.
Ja, immer wenn der Hunger am größten ist, geht's kaputt.
Ja, genau. Also ich bin da komplett bei dir und ich bin ja auch bekannt bei uns bei den Bersis, wenn wir unterwegs sind, als der Camp Smoothie. Ich liebe das ja auch. Und im Vorwort meines Buchs wird auch stehen, es schmeckt alles, hier können wir wirklich sagen, 4-mal so gut draußen nach so einem Motorradtag. Das ist so. Da schmecken auch Ravioli besser als so, trotzdem noch nicht gut.
Ja, keine Frage. Aber was wirklich, gebe ich dir jetzt mal einen Tipp.
Ja.
Ein wirklich simples Gericht, ganz, ganz simpel, 3 Zutaten und schmeckt trotzdem richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, wenn du den ganzen Tag hungrig bist und gefahren ist. Nudeln, keine Spaghettis, entweder irgendwelche Spirellis oder sonst irgendwas, also die man schön auf den Löffel nehmen kann. Eine Zwiebel, die Zwiebeln kurz anbraten, dann die Nudeln kochen und anbraten mit und dann den Brühwürfel oder erst den Brühwürfel noch rein und dann und das schön durchmischen, hör mal.
Hör mal, da, das macht satt und ist geil lecker, ne?
Ich find, ja, also, ich würde es zu Hause nicht machen, sagen wir es mal so halt, ne? Aber,
ja.
Aber so unterwegs mal eben auf die schnell gemacht und so eine Zwiebel und so eine Packung Nudeln und einen Brühwürfel hast du immer dabei halt. Ne?
Und muss alles nicht gekühlt werden, das ist ein Thema.
Richtig, das genau, ist Thema das auch, ist auch noch ein Thema.
Ja, auf jeden Fall. Mit Fleisch ist halt immer so eine Sache, ne? Und weißt du, wenn du spontan irgendwo zelten willst, finde ich das nämlich so, ne, sind wir beim Thema so Vorbereitung und Mitdenken beim Fahren. Also finde ich das, da musst du immer dann ganz schön dolle überlegen, ist das jetzt die letzte Einkaufsmöglichkeit? Hier ist nochmal so ein Händler, so eine Fleischerei, Metzger oder so. Wie lange fahren wir jetzt wohl noch? Campen wir im Outback? Wie viel Wasser haben wir dabei und so? Da muss man ganz schön antizipieren, finde ich an der Stelle. Und da sind solche Sachen immer geil, die man immer dabei hat, ne? Also ich sehe immer zu, dass ich noch 1-2 Liter Wasser habe, das sehe ich immer zu, weil ich immer denke, so kann ja sein, dass wir gleich irgendwo vorbeikommen, wo wir einfach zelten wollen.
Und ja, und vor allen Dingen auch, wenn du eine Reifenpanne hast, zum Beispiel in warmen Gefilden und du hast kein Wasser dabei, dann wird's echt schon heftig.
Ja, ja. Ne? Das. Man kennt ja die Stories aus der Mongolei auch und so, wo dann wirklich es Orte gibt und so, da kommt nicht jeden Tag jemand vorbei. Da muss man dann manchmal echt warten.
Nein. Das habe ich auch so einigen Leuten auch schon gesagt. Es gibt auch, ich habe, sagen wir mal, ein paar Leutchen getroffen, die das so geil fanden, die in die Mongolei gefahren sind. Da können sie nämlich richtig mal Blasen auf Rot fahren und alles. Ne? Und dann habe ich denen auch gesagt, Jungs, lasst langsam gehen. Ich meine, die sind nicht schneller, weil die meistens irgendwo siehst, wenn sie ihr Mopeds wieder rumschweißen müssen oder sonst was. Ne? Und ich sage, Freunde, seid vorsichtig, das kann hier 3 bis 4 Tage dauern, bis ihr einen Arzt seht. Also wenn ihr dann einen offenen Bruch habt, wird es schon lustig halt. Ne?
Ah, krass. Ja, das sollte man zumindest mal drüber nachgedacht haben. Ne? Ich will jetzt hier keine Dinge heraufbeschwören, negative Vibes so, fahrt los, macht eine Reise, ist super cool, aber man drüber nachdenken ist auf
jeden Fall. Ja, vorausschauend einfach. Vorausschauend. Mal so ein bisschen nachdenken. Oder sich vor Augen führen, Freunde, das ist hier nicht Deutschland, du kannst nicht 112 anrufen und in 8 Minuten ist ein Rettungswagen hier. Das funktioniert da halt einfach nicht. Ne? Ich habe da in Ulaanbaatar im Oasis wurde dann auch eine junge Frau eingeliefert, rangekarrt mit im LKW, die hatte sich den Mittelfuß gebrochen und das war 5 Tage her.
Alter, ja.
Und die lag da 5 Tage auf dem Pritschenwagen hinten drauf, als Moped da mit dabei. Und die ging dann natürlich sofort rumdrehen, ab ins Krankenhaus. Ne? Und ich kann dir noch eins sagen, in einem mongolischen Krankenhaus möchtest du nicht liegen.
Nee, das glaube ich dir. Also zumindest, außer vielleicht, weiß ich nicht, ob es in Ulaanbaatar irgendwie ein vernünftiges gibt, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Nein, es gibt noch welche, ich glaube, von Amerikanern irgendwie von so einer Gesellschaft. Ne? Das ist... Aber normales Krankenhaus, ne?
So, jetzt kommen wir zum besten Teil. Klamottis, ne? Reisevorbereitung, Klamottis. Was packe ich ein, was nehme ich mit? Wie viele Garnituren hast du dabei? Wie viel Schlüppis packst du ein?
Es gibt ja immer so diesen Spruch, nee, eher lasse ich eine Unterhose zu Hause als mein Objektiv, wenn du sich so mit Fotografen kannst. Das ist völliger Blödsinn.
Bei dir stimmt das.
Nein, ist völliger Blödsinn, weil so einen Schlüpper, den drückst du irgendwo noch rein, ja, und wenn du dir eine Jackentasche steckst. Schlechter Vergleich. Stimmt. Alles. Kurze Geschichte, lange Geschichte kurz erzählt. Mein persönlicher Rekord, nicht zu duschen und vielleicht nur einmal die Garnitur zu wechseln, liegt bei 3 Wochen.
Ne, Alter!
Da gehen schon einige steil, richtig. Ne? Und zusammen mit Claudia waren es etwas mehr als 14 Tage, dass wir zusammen in einem Zelt lagen und nicht geduscht.
Alter!
Du riechst es nicht mehr. Nein, das ist alles gut, alles prima. Ne, das ist so wirklich, wir waren auf dem Weg von Bischkek nach Krasnojarsk und haben da noch ein paar kleine Umwege gemacht, über den Schari-Canyon zum Beispiel, und sind nur mal in so einen Tümpel reingesprungen, der aber absolut morastig war. Also wir haben uns einmal nur noch so ein bisschen mit dem Topf Wasser über den Körper gegossen und dann waren wir, ich werde den Namen des Hotels nie vergessen, im größten Hotel in Krasnojarsk, im Koloss. 250 Zimmer oder sonst was, können auch nur 150 gewesen sein, ich weiß es nicht, aber es gab nur eine Dusche, nicht im Zimmer, nicht auf der Etage fürs ganze Hotel.
Für alle.
Ja, für alle. Und die Duschliste war länger als der sibirische Highway. Ne? Und wir kamen dann gerade mal draußen, haben wir ein bisschen geguckt und kam aus der Stadt gerade wieder, dann kam die Dejourna, ja, also diese Dame, die das alles managte. Und wenn wir uns beeilen, dann könnten wir duschen, da wäre einer abgesprungen halt. Ne? Wir rauf aufs Zimmer, alles gemacht, runter. Wir hätten nur 10 Minuten Zeit halt. Ne? Und dann kommst du da runter. Und so habe ich mir immer so einen KGB-Verhörkeller vorgestellt. Ne? Der Putz bröckelte von den Lampen. Und das war nur eine Funzel da noch. Und dann hattest du wirklich so eine 10 cm dicke Holztür, die machtest du dann auf. Und dann kamst du in den Duschraum rein. Es war total dunkel, da war eine 20 Watt könnte es nicht gewesen sein, halt. Da wäre es zu hell geworden. Ne? Auf jeden Fall kam so ein, einfach ein Rohr aus der Decke, nichts weiter, nur ein Rohr. Und in der Ecke stand ein Polstersessel, wo du deine Sachen drauflegen konntest, der schon völlig durchnässt war alles. Ne? Ja. Und dann raus aus den Klamotten, Wasser an, das kam so lauwarm da raus. Und wir waren gerade eingeseift, da kloppt. Dabei, ne, mach fertig, da warten schon die Nächsten wieder halt. Ne? Aber da waren wir wenigstens mal sauber, weil am nächsten Tag sind wir dann vom Krasnojarsk mit der sibirischen Halbe nach Moskau gefahren halt. Ne? Und das war schon ganz gut, da sitzt dann auch wieder 3 oder 4 Tage, ich weiß nicht mehr, wie lange wir gefahren sind da drin und kannst da auch nicht duschen halt. Ne?
Alter, ey, aber ich glaube auch, es gibt dann so einen Point, ne? Höre ich da so raus? Gibt's einen Point?
Ich sag dann immer, ich lebe noch, Leute. Und was soll ich denn machen? Soll ich da einfach nicht sagen, ich fahre da nicht hin, da kann ich nicht duschen? Ja. Ich gucke mir das nicht an oder sowas, ne? Das ist und der Körper dankt dir eigentlich auch irgendwann.
Genau. Mal, ne? Das habe ich nämlich mal gehört, dass wenn du wirklich ein paar Tage lang nicht duscht und dich wäscht und so, dass der Körper dann ja selber anfängt, sich einmal neu zu generieren, so, ne? Also irgendwie dann fetten die Haare.
Die Haut fettet. Ein, ne?
Die Haut fettet und es wird alles eigentlich einmal neu. Und das ist eigentlich gesund sogar, ne? Habe ich tatsächlich mal.
Nicht 3 Wochen. 3 Wochen vielleicht nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, die Großeltern noch zur Zeit meiner Großeltern wurde einmal in der Woche gebadet. Fertig. Freitags oder samstags, ne?
Hat einfach Geldgründe auch, ne? So früh.
Ja.
Badewanne mit 150 Liter, Bruder, ne? So,
und da musste die ganze Familie durch die Badewanne halten. Da wurde nicht jedes Mal neu aufgegossen oder sowas. Ja. Ne? Ja. Das ist noch nicht so lange her.
Ja. Also Leute, das ist kein Aufruf, dass ihr nicht mehr duschen sollt, ne? Aber es ist, man stirbt nicht, wenn man mal dazu kommt, ne? Vor allem nicht nach ein paar Tagen. Ich glaube, irgendwann wird es wirklich ungesund, so Stichwort Verunreinigung hier, so. Gerade, also wenn du so Infektionen hast, dann natürlich nicht, dann sollte man das sauber halten, das ist ja klar.
Oder aber auf der sonst, Road of Bones war das ja auch so, ne? Du fährst hier Road of Bones, gut, okay, wir haben uns dann einmal in so einem Fluss begeben halt, da duscht dich dann ab und, aber das Wasser ist schweinekalter, ne? Knapp vor dem Gefrierpunkt, woher auch immer. Und dann reduzierst du das schon freiwillig so ein bisschen halt, dass du nicht jeden Abend dann da die irgendwie in so einen Fluss springen musst. Ne?
Ja. Hast du eigentlich, wenn du unterwegs bist, Dinge, die du zu, weil du hast eben so ein bisschen, haben wir schon drüber geredet, Sicherheit und so dieses Thema, hast du Dinge dabei, die explizit für deine Sicherheit sind? Das würde mich mal interessieren.
Hab ich nicht. Okay. Keine also Idee, in Dingsbums hatte ich Bärspray mit oder sowas nie gebraucht, aber ich habe da nicht so ein Tränengasspray oder sonst irgendwie was. Ja. Nein. Du, wenn da jemand, wenn da jemand kommt und der will, gib's ihm. Du riskierst dein Leben. Du riskierst dein Leben halt. Ne?
Gib's
du
ihm.
Du weißt nicht, wie die drauf sind
und oder fertig. Hau ab.
Genau. Sobald du dich aus der Situation rausziehen kannst, weg. Aber hatte ich nie, in all den Jahren nie.
Ja, spannend.
Nie. Du kriegst ein Bauchgefühl dafür, wenn du irgendwo hinkommst und so weiter und siehst dann schon die Leute, wie sie gucken, was sie machen und so weiter, dann sagt dir irgendwie schon so eine innere Stimme, fahr weiter, hier ist nicht gut.
Ja. Hatte ich auch in Tunesien so ein paar Mal und also meistens genau, wie du auch gesagt hast, super nett, nice und neugierige Leute, aber beispielsweise, als wir letztes Jahr da waren, da war auch gerade die Nummer passiert da mit dem 7. Oktober, ne? Und überall Demonstrationen, Palästina-Demonstrationen, dies, das und so. Da habe ich auch gedacht, hier ist die Luft, die brennt ein bisschen. So, die sind alle ganz schön aufgebracht und hier muss ich jetzt nicht anhalten und irgendwie versuchen, nette Gespräche zu führen, sondern hier fährst du einfach mal dran vorbei und lässt die da ihr Ding machen. Hast du einen Tracker dabei?
Nein, habe ich nicht. Hatte ich bisher, wir haben mit, als wir da die Touren gemacht haben, wurde von Treuer, hatten wir so eine Antenne mit da drauf, Satelliten, das waren noch einfach andere Zeiten halt, ne? Das war so ein Teetassengroßer Teller und der hatte alle jede Stunde, konntest du einstellen, Signal geschickt, man konnte uns damit tracken dann halt auch, ne? Und auf der Canning Stock hatten wir ein Satellitentelefon mit dabei halt, ne? Das ist so, Aber das nützt ja teilweise auch nicht. Wenn du mitten in der Canningstock bist, können sie dich mit dem Hubschrauber nicht mal rausholen, weil der Weg zu weit ist. Ne? Der Tank, ja, ja, der Sprit reicht dafür nicht. Und aber sonst eigentlich nicht. Aber jetzt zum Beispiel, ne, ist es so, um mich herum, herzinfarktet ist gerade wie blöd. Ne? Und dann nimmst du halt nach Georgien, nimmst du halt einen Trecker mit. Halt, ne? Das ist so. So ab so einem gewissen Alter musst du einige gesundheitliche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Genau. Halt.
Und immer noch ein Punkt, auch reise ich alleine und mehrere und so weiter. Alleine würde ich immer was dabei haben. Ja. Das ist ja, schadet ja nun wirklich nicht. Und ich habe da mit der Carla drüber gesprochen. Wir hatten neulich so einen Live-Podcast, da hatten wir das auch noch so ein bisschen das Thema. Und wenn es nur dafür sorgt, dass es sich im Kopf entspannt, ne? Und du brauchst es nicht und so, dann lohnt es sich schon. Dann sind die 20 Euro da schon sehr gut angelegt.
Ein sehr guter Freund von mir, jetzt gerade vor 3 Wochen passiert, fährt zum K2, also nicht um ihn zu besteigen, sondern sich die Bergwelt ringsrum da anzugucken auf 5000 Meter Höhe. Ja. Fit wie ein Turnschuh, hat sich auf die Reise vorbereitet, Herzinfarkt.
Ja, heftig. Ja.
Und ausgeflogen mit der Armee, alles drum und dran, Islamabad, ihm geht's gut jetzt, alles gut, aber trotzdem, das brauchst du nicht. Ne?
Ja. Hülsi, bevor was.
Aber wir wollen jetzt wieder auf die positive Seite des Reisens gehen.
Ja, genau. Und positiv heißt vor allem, dass man auch irgendwie genug unterwegs zur Verfügung hat, um sich zum Beispiel was für seinen Kocher und für einen Tank zu kaufen und so. Und manchmal ist es cool, wenn man tatsächlich so Sponsoren hat und sowas. Und da wollte ich mit dir tatsächlich nochmal drüber reden, über das Thema Sponsoren.
Ja, ne? Bevor wir da ankommen, stecken wir vielleicht mal so den finanziellen Rahmen so ab. Ne? Weil wir immer wieder gehört haben, als ich mit Claudia unterwegs war, boah, ihr seid 4 Monate unterwegs, boah, die müssen reich sein halt. Ne?
Du, also, 20.000 Euro musst du auf der Karte.
Ja, weil, ich weiß es nicht, 14 Tage Mallorca oder sonst was, wenn du irgendwas machst oder Türkei, gut, dann haust du abends immer noch schön was auf den Kopf, weil du ja Party machen möchtest. Die sind dann da so 14 Tage, 2.000 Euro sind sie dann dabei oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht. Aber wir hatten so, das haut jetzt nicht mehr so hin, aber so grob wir beide zusammen pro Monat 1.000 Euro.
Krass, also 500 ungefähr.
Für 500, gut, das wird jetzt, ist alles teurer geworden, lass es jetzt 1500 sein halt, je nachdem, aber das reicht, da war
aber Essen, inklusive Sprit und allem, ne?
Inklusive Sprit, gut, wir haben sehr viel draußen gezeltet, wir waren nicht oft in irgendwelchen Gastinizas oder sonst irgendwie, was, wir waren sehr oft draußen das Jahr, aber da war alles Essen mit dabei, gut, okay, in Usbekistan oder sonst wo, Tadschikistan, kostet das Essen halt auch nichts, ne? Das ist wirklich, ne? Aber das ist so eine Größenordnung. Teuer ist das Leben, was zu Hause bleibt. Wenn du gerade mal so 4-5 Monate wegfährst, dann verkaufst du nicht dein Haus oder löst deine Wohnung auf. Das Auto läuft weiter durch. Gut, du kannst es eventuell abmelden, aber bringt es das, wie zahlst du mehr für An- und Abmeldung, als dass du die Versicherung da weiterlaufen lässt und die Steuern halt zahlst. Ne? Und das ist eben halt so die Sache, die dann da, das muss man bedenken. Und viele haben immer gesagt, wie lange brauchst du für so eine Reihe, bis du losfahren kannst? Ich habe immer gesagt, packen schaffe ich in der Woche, Motorrad fertig machen, das auch, bis du die Kohle zusammen hast, eben halt das Geld dafür und eben halt deine Visa beantragt sind, dass du deine Visa anpasst. Und dann, das ist eigentlich meine Vorbereitungszeit. Ne? Es gibt Leute, die lieben auch Planen, die mögen das, die finden das klasse, das gehört für die zur Reise dazu. Alles gut, ist nie so wirklich mein Ding gewesen. Ne?
Okay, also
aber das, jetzt das zum Sponsoring.
Ungefähr zum Rahmen, genau. Fand ich mal sehr interessant, dass du da mal einen Einblick gezeigt hast, weil letzten Endes kannst du da ja von bis, ne? Natürlich, ist ja klar. Wenn ich mit Edelweiß eine Tour mache, reden wir über andere monatliche Kosten.
Ja, die World Tour, die Edelweiß gemacht hat, ist eine andere Preisliga halt.
Ne? Ich glaube so 100.000 ungefähr.
Ja, das ganze Jahr und so weiter. Ne? Und dann sind da aber auch, soweit ich das so mitgekriegt habe, nur die Silberrücken, das muss man sich auch leisten können. Und dann sind das nur meistens Alpha-Männchen. Also psychologisch, glaube ich, ist das nicht immer so angenehm, damit zu fahren. Ne? Das ist so. Und Sponsoring einfach. Ne? Großes Thema, hatte ich jetzt gerade nochmal beim MRT mit jemandem drüber gesprochen. Also ich kann nur die Empfehlung geben und da mag der eine oder andere jetzt auch denken, boah, das sagt der Richtige. Wenn du es dir eben leisten kannst, dann verzichte drauf. Mhm. Na? Du verkaufst dich. Ne? Weil viele denken einfach immer, boah, der Hülzi, der wurde durchgesponsert von Touratech. Touratech hat mich wirklich unterstützt und ich gebe das auch offen zu, das ist kein Geheimnis. So einige Reisen mit Claudia hätten wir nicht machen können, wenn Touratech uns da nicht wirklich auch ein Motorrad gegeben hätte und einige Ausrüstungsgegenstände. Und
aber so wir reden da nicht, ich weiß nicht, du kannst ja, musst ja selber wissen, ob du darauf antworten magst oder nicht. Also wir reden jetzt nicht darüber, dass die der 3,5 überwiesen haben und Kram.
Nein.
So,
ne? Ich hab bisher noch nie, bis auf einmal, aber das war sozusagen eine Vorauszahlung für eine Reisegeschichte, habe ich noch nie Geld gekriegt dafür. Immer in Naturalien ausgezahlt worden. Und viele denken einfach immer, dieses Sponsoring, der kriegt das geschenkt. Nein, du musst liefern. Die erwarten von dir etwas. Ne? Und dann sitzt du da und denkst einfach, nee, ich kann jetzt hier nicht bleiben, ich muss jetzt noch Fotos machen und so weiter. Mittlerweile, das höre ich aber auch nur, habe ich selber nie erlebt, muss es ja auch ganz schlimm sein, bei einigen, ja, jeden Tag ein Post. Ne? Wenn du da irgendwann hast, wenn du von irgendeiner Firma gestellt hast und die wollen jeden Tag einen Post sehen. Und dann sitzt du nur den ganzen Tag da und denkst, ja, ich muss noch posten. So ein wirklicher Reisegenuss ist das sicherlich wirklich. Also wenn du es mal eben so kannst, du kannst es ja immer noch versuchen, nachher Geschichten zu verkaufen. Und vor allen Dingen, du musst was vorweisen können halt. Ne? Bei mir war es einfach so, weil für die ganzen Firmen, so MSR hat ein Zelt zur Verfügung gestellt und Touratech eben halt und Heidenau hat mir Reifen gegeben und so weiter. Die wollen aber was haben dafür. Die wollen Fotos haben, die sie verwenden können. Ne? Die wollen, dass du veröffentlichst. Ne? Also irgendwo bei den Zeitungen. Mittlerweile ist es ja aber auch so, dass du in den sozialen Medien, je mehr Follower, desto besser. Aber du musst liefern, du musst was bringen. Und das kann unter Umständen, gerade wenn du noch nicht so richtig drin bist, dann kann das nicht, ist das sehr, sehr nervend aufreiben. Und die machen dir Verträge, wo ich dann manchmal, ich habe auch einmal gesagt, nee Freunde, den Vertrag kann ich nicht erfüllen. Ich will ihn nicht erfüllen.
Sag mal ein Beispiel, so, ich will ja keine Namen nennen. So. Was,
ja, dass du da eben halt eine gewisse Anzahl an Bildern bringst, ne, dass du so und so viel mal veröffentlichst und so weiter, dass du denen die Bilder gibst, das ist für mich aber nie ein Problem gewesen halt, ne? Weil ich zu den Leuten immer sage, halt jedes Foto, was ich mache oder jedes Filmsequenz, die ich drehe, könnt ihr haben und zwar für immer. Ne? Das bei den Sponsoren, ne? Das ist wirklich so und da ich gucke da auch nicht wirklich so hundertprozentig drauf, wenn einer mir irgendwo ein Bild von mir veröffentlicht. Touratech ist heute noch so, die rufen immer noch an. Ich habe es denen schon 20 Mal gesagt, aber das finde ich auch ganz lieb. Ihr könnt die Bilder, die ihr da habt, könnt ihr nehmen. Aber sie rufen jedes Mal an, Andreas, wir wollen das Bild bei uns hier und hier verwenden, dürfen wir das?
Ja, ja.
Ne? Und dann sage ich doch, ja, könnt ihr gerne machen halt. Ne? Ja. Also so Sponsoring ist nicht so einfach. Achso, Entschuldigung, ich hau hier immer mit meinen Händen so drauf. Ich muss mich mal auf meine Hände setzen.
Entschuldigung. Falls ihr euch fragt, welcher T-Rex gerade im Garten von Hützi rumläuft.
Genau,
und
genau,
immer so, bruch. Nee, Mann, mega interessant, ne? Und ich befürchte auch, dass in diesen Zeiten wie heute, wo ja Product Placement und Sponsoring und so, wo das wirklich an allen Ecken und Enden des Internets eine Rolle spielt, dass da die Konditionen nicht besser geworden sind, ne? Sondern dass es dann eher heißt, so, wir erwarten zum Beispiel so und so viele Social Media Geschichten am Tag, in der Woche oder so. Und dass dieses Produkt da und da zu sehen ist. Und wir erwarten einen gewissen, wie nennt man es, so eine Brand Behavior auch, ne?
Ja.
Und ich finde, wenn du dann, also für mich im Podcast, so, also hier gab es schon viele Anfragen, so Werbeanfragen, dies, das, und ich habe sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr viel schon abgelehnt, weil die Bedingungen mir gar nicht gepasst haben. Das ist jetzt kein Reisesponsoring, ne, sondern aber von einem Produkt, was von meinem Baby hier. Und wo ich gedacht habe, entweder das Produkt sagt mir halt gar nicht zu. So, es gab auch mal ein paar, die haben mir zugesagt, da ist einfach nichts zustande gekommen, das war schade. Aber liebe Grüße, ja. Aber das Produkt finde ich sehr unpassend an der Stelle. Und wo ich so denke, Mann, du kannst nicht so einen Podcast bringen und sagen zum Beispiel, da, du machst über zum Beispiel einen Produktevergleich, sprichst dich für gewisse Dinge aus und machst dann für was anderes Werbung. Ich hab kürzlich einen Filmpodcast gehört, da haben sie einen Film super schlecht geredet in der Kritik und so. Und gesagt, das ist der größte Bullshit, es geht um einen deutschen Film, sehr kommerziell sehr erfolgreich gewesen, riesen Scheißfilm. Und in der nächsten Folge machen sie Werbung dafür einfach, weil die Produktionsfirma die sponsert. Und so denke ich mir das auch, ne? Ich denke mir, wenn du da nicht hinterstehst, ne? Also zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als du die, in Anführungsstrichen, Sponsoring hattest, Produkte bekommen hast, hättest du die Scheiße gefunden, hättest du ja einfach auch nicht gemacht. Dann hättest du auch nicht gebraucht. So, wenn das Quatsch ist, ne? So.
Ja, wie gesagt, ich würde mir das zwei oder dreimal überlegen, ob du nochmal ein Sponsoring nimmst oder nicht halt. Ne?
Ja.
Ich will nicht sagen, dass du deine Reise verkaufst, aber du setzt dich da schon unter einem Druck, den du vielleicht dann irgendwann bereust halt. Das,
ja, ja.
Dann lieber nochmal eine Schippe drauflegen, nochmal irgendwo nochmal arbeiten oder einen Monat länger arbeiten, damit man sich den Anzug kaufen kann oder will oder sonst irgendwie was. Weil die Bedingungen sind auch wirklich knallhart geworden. Halt. Das ja, ist schon, also die erwarten auch wirklich etwas und ich habe das auch immer mit Gesprächen oder wenn ich dann eben halt angeschrieben, ja, der lässt sich durchsponsern, der will sie und so weiter. Dann habe ich da auch mit dem so ein bisschen E-Mail-mäßig kommuniziert. Das ist ja das Witzige, das sagte ja niemand. Live hat mir das noch niemand auf irgendeinem Treffen oder auf einer Messe gesagt. Ja. Aber du bist aber durch. Das machen sie ja nicht halt. Ne? Und da wirst du teilweise auch richtig unflätlich angegangen. Dann habe ich da auch zurückgeschrieben und so weiter. Ne? Das ist eben halt, das ist ein Geschäft. Das ist ein Business.
Ja, ja.
Ne? Aber wir müssen noch über die Unterhosen reden.
Wir müssen noch über die Unterhosen reden. Wie viele?
Boah, du kannst ja unterwegs waschen, das ist ja möglich eigentlich, ne? Und du musst du noch nicht mal Waschmittel nehmen, dann nimmst du ein bisschen Spülmittel oder von deiner Seife. Ich habe immer die Ortlieb-Schüssel mit dabei. Muss nicht von Ortlieb sein, aber ich habe sie halt, ne? Das ist ja so eine faltbare Schüssel.
Ja, ja, ja.
Ne? Und ne? Du gehst ja irgendwann mal duschen. Da packst du das Zeug, T-Shirts, Socken, Unterhosen da rein. Und lässt das Wasser plätschert dann von dir runter und du trittst dann mit deinen Füßen rum und so weiter, du friedst das aus, fringelst das hin und dann kannst du das irgendwo auch hinhängen, wo es schnell trocken wird. Oder ja. Campingplätze, viele jetzt in Skandinavien, ja, auch irgendwo mal eine Waschmaschine oder einen Trockner halt, ne? Schmeißt ja. es halt daran. Aber wir sind noch immer bei der Anzahl.
Ja, ja.
Ich denke mal immer, dass du 3 bis 4 Unterhosen brauchst.
Ja,
okay. Du musst sie auch nicht unterwegs, es wehen jetzt auch wieder viele die Nase rum, aber du musst sie nicht jeden Tag wechseln, brauchst du nicht. Du überlebst es auch, wenn du sie mal 3 Tage anders.
Und das ist ja.
Und ein T-Shirt genauso lang. Und auch mal ein T-Shirt 4 Tage und so weiter, ne?
Ja, ja. Und das ist ja letzten Endes dann egal, ob du 2 Wochen unterwegs bist oder 2 Monate. Weil wenn du dann die Möglichkeit hast, das hier und da immer durch. Ich hab's nämlich auch so gemacht, wie du sagst gerade, immer wenn Gelegenheit war, habe ich durchgewaschen so.
Ja.
Mit ein bisschen Seife und so. Auch unter der Dusche übrigens, kleiner Geheimtipp, einfach mit unter die Dusche nehmen, alles einfach kurz durchwuscheln.
Oder das T-Shirt anlassen mit einseifen, erstmal dann nochmal ausziehen und so weiter. Genau. Klar, genau. Das
ist. Ne? Klar ist das nicht wie aus der Waschmaschine, aber es riecht nicht mehr ganz so schlimm und wieder.
Ja, genau, es geht ja einfach nur eine andere, die Duftnote ein bisschen zu ändern halt.
Richtig,
ne? Das genau. muss ja nicht jetzt irgendwie genau. der Grauschleier da entfernt genau. werden oder sonst genau. irgendwas. Genau. Ja, das zum Beispiel auch. Ne? Und je nachdem dann auch eben halt, es kommt immer darauf an, wo du hingehst, mal einen Satz warme Socken, dann eben halt 2 normale Socken, halt ne, ein Handtuch. Ich habe immer noch ein kleines Handtuch irgendwo im Tankrucksack liegen oder in der Seitentasche vom Tankrucksack, weil das brauchst du mal immer schnell. Hast du dir schnell die Hände gewaschen irgendwo und dann stehst du da mit deinen feuchten Griffeln und dann bist du froh, dass du dir mal eben die Hände da abputzen kannst. Halt.
Ja, ja, genau.
Gerade
genau.
auch beim Kochen und so weiter. Ne? Und dann je nachdem einen Windbreaker, also irgendwie so ein Windstopper dazu, dann etwas wärmeres T-Shirt oder nochmal so ein Unterzieh-T-Shirt und dann kommt auch schon so ein Fleece-Pulli oder sonst irgendwas und dann bist du durch. Ne?
Ja, ja, ja. Aber was wollte ich noch sagen? Achso, zum Motorradanzug selber, da wollte ich noch was zu sagen. Ich finde, wenn man da über, also was haben wir hier schon diskutiert, über wie teuer sind eigentlich ist so ein Zwirn, wenn man da im hochpreisigen Bereich sind und so weiter. Ich finde, man muss auch mal berücksichtigen, dass man, auch wenn man jetzt nur 14 Tage unterwegs ist, du den ganzen Tag, jeden Tag diese Klamotten anhast, ne? Und da ist es schon ein Unterschied, ob der sich nett anfühlt oder nicht. Es geht nicht nur darum, ob das Level 2 Protektoren sind, das kriegst du auch inzwischen schon für einen sehr günstigen Preis, so die Sicherheit zum Beispiel und so, aber dass das Ding geil passt und dass du dich da drin wohlfühlst, ne, das ist schon wichtig. 4 Unterhosen ist klar, aber ich finde beim Anzug, da würde ich, du musst jetzt nicht jeder einen 2.500 Euro Anzug haben, ne, aber
nein.
dass das Ding sich gut anfühlt, vernünftig passt und so, finde ich schon echt sehr relevant.
Ja, der Tragekomfort spielt eine große Rolle und da würde genau. ich einfach auch zum Händler gehen und nicht im Internet bestellen. Ich meine, du kannst dir auch mittlerweile 4 oder 5 Größen dann kommen lassen, ob das dann irgendwie ökologisch nachhaltig ist. Ist ja. ne? Und vor allen Dingen, ich komme ja dann auch raus, gehe bei irgendeinem Händler, quatscht dann meistens noch nett mit den Leuten da ein bisschen rum. Und aber der Tragekomfort, der ist eigentlich auch, du musst dich in dem Ding wohlfühlen, der muss passen. Genau. Und zwar auch, dass du dann einen dicken Polonski drunter kriegst, halt auch nochmal, ne? Weil, wenn es dann irgendwann mal so um die im einstelligen Bereich temperaturmäßig geht, gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du dann da oben rumfrierst und so weiter.
Ja, genau. Ne? Genau. Genau, und in Helm müssen wir gar nicht drüber reden mehr, das ist ja klar, glaube ich, das ist klar.
Auch der muss passen, alles, ne, da, also da sollte man nicht immer das allergünstigste nehmen, was man so kriegen kann, ne.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite gibt es auch immer Leute, die sagen, guck mal, von Klein kostet oder Ruka kostet mich so ein Anzug 2000 Euro, ich kriege so eine gleiche Kombination von Louis oder Polo für 295 oder 395, da kann ich mir 5 Stück von kaufen oder 4 Stück von kaufen halt. Mhm. Ne? Ja, nur es wird schwierig, wenn du auf eine lange Reise gehst.
Genau, willst ja 5 Stück mitnehmen, ne? So, also probiert's mal an, ich kann nur allen immer wieder sagen, probiert's mal an, probiert's mal aus, fasst es mal an, habt's mal am Körper und am besten wäre es natürlich, Vater mal mit. Im Stehen und im Sitzen.
Ja,
und
so.
Junge, Junge, jetzt fängt aber hier der Regen an.
Echt? Hier scheint die Sonne bei uns. Das ist. Ja. Werkzeug müssen wir noch machen.
Ja. Werkzeug. Ja, Werkzeug. Werkzeug ist ja so ein Ding, da spalten sich die Geister so ein bisschen. Was nimmt man mit, was nicht? Ich befürchte, es hängt A, erstmal davon ab, was kann ich überhaupt machen? Und was können sonst Leute, die ich fragen kann, vor Ort mit meinem Werkzeug machen? Ne? Also ich brauche nichts mitnehmen, wo ich von vornherein weiß, da ist mir eh eine Nummer zu hoch und das glaube ich auch nicht, dass das irgendjemand da kann. Dennoch, Erfahrung ist da, glaube ich, durch nichts zu ersetzen, oder? Also dass man mal schaut, was ist denn realistisch? Diese fertigen Werkzeugsets, da halte ich jetzt nicht so viel von. Da ist auch viel Quatsch dabei.
Das ist im Prinzip ist es so, was du hast, brauchst du nicht, was du brauchst, hast du nicht. Also viele fragen immer, was musst du an Ersatzteilen mitnehmen? Wenn ich jetzt weiß, mein Motorrad, wie zum Beispiel die alten Afrika Twins, die RD07s, die hatten Probleme hinten mit dem Radlager. Mhm. Ne, das ist dann schon mal, dann hast du natürlich ein Radlager dabei. Mhm. Ne, auf der Reise halt und kannst das rauskloppen. Aber so ein Hammer dafür oder so einen dicken Schraubenzieher habe ich nicht mit. Gut, dann fährst du irgendwo hin, irgendein Bauer oder sonst was wird irgendwas haben, wo du das mitmachen kannst. Was du wirklich brauchst, ist Duct Tape.
Ja, unersetzbar.
Genau, Kabelbinder, das auch. Und ein bisschen Draht, das ist immer dabei. Ne, obwohl, da fällt mir ein, ich muss meine Drahtrolle mal erneuern, weil die schon ziemlich angerostet war.
Gut, dass wir gesprochen haben. Ne?
Gut, dass wir gesprochen haben. Und dann natürlich auch das Werkzeug, die Reifen zu flicken. Ja. Also, dass du den Reifen rausnehmen kannst, vorne und hinten. Bei vielen ist es ja gar nicht mehr vorgesehen. Die haben das ja nicht mal mehr in Bordwerkzeug, dass du hinten eine dicke Nuss hast, um die Radmutter zu lösen, halt, die Achsmutter zu lösen. Halt, ne? Montierhebel, dass du eben halt das rausgehst. Und nicht nur zwei, sondern auch einen dritten macht die Sache wesentlich einfacher. Ne? Obwohl, mir wird richtig schwummerig, wenn ich daran denke, dass ich so einen 150er Reifen jetzt runterziehen muss. Da wirkst du schon ziemlich runter, geht eventuell noch, wenn du aus dem Bett rausgehst, aber rauf ist schon ziemlich heftig. Ne? Also ich glaube nicht, dass ich es hinkriegen würde. Halt. Ich bin da jetzt auch nicht der große Pflege.
Nutzt mal die Gelegenheit, wenn man das zu Hause irgendwo üben kann. Ne? Vielleicht auch eine Felge hat, die wo es nicht so schlimm ist, wenn die ein bisschen vermagelt wird.
Genau, unbedingt halt. Ne? Also dass du das, die Reifen, die Räder rauspacken kannst, die Reifen runterziehen kannst, eventuell einen Ersatzschlauch, ne? Weil, ja, ich kann ja auch flicken, nur es gibt manchmal so Situationen, da strömt es im Regen oder du bist irgendwo, da willst du einfach nur schnell den Schlauch nochmal reinziehen und nicht erst anfangen, da rumzuradieren und zu machen und zu tun. Dass du einfach schnell reinziehst, Luft drauf und fertig. Ne? Dann gibt es immer noch auch eine persönliche Frage, Kompressor ja oder nein? Ne?
Ich habe, also mein Reisemotorrad hat ja keine Schläuche, also so wie ich es gerade fahre im Setup jedenfalls nicht. Und ich habe auf jeden Fall immer dieses Flickzeug dabei, das finde ich super genial einfach nur ein Nagel drin und so. Dafür ist das genial, muss ich nichts runterziehen. Klappt richtig gut, bin damit schon 4-stellige Kilometer gefahren danach, alles in. So Leute, ihr habt es gar nicht richtig mitbekommen, aber wir sind ja ein authentischer Podcast hier. Ne? Wir mussten gerade so mal Pause machen, weil hier ein paar menschliche Bedürfnisse waren. So ist das einfach.
Ich musste dem Ruf der Natur folgen, genau.
So, genau. Und wir haben eben gerade mal auf den Tacho geguckt. Leute, ist ja unglaublich. Also mit Hülsi, da quatsche ich mich immer fest. Das ist wirklich Bearcast at its best hier. Und du hast eben, meintest in der gerade der Pause schon so, Mann, ich rede schon wieder zu viel. Nee, genau das wollen die auch. Die Hörerschaft da draußen möchte das gerne. Die möchten ein bisschen. Viele hören uns auch, kriege ich immer wieder so als Feedback, viele hören uns auch so bei der Arbeit und so. Wenn die so einen Job haben, weißt du, wo man nebenbei was auch in den Kopfhörer haben kann. Und die sind froh, sie sagen also froh um jede 5 Minuten, die ich hier schön von euch unterhalten werde. Also, alles wirklich vom Feinsten. Hösi, nächste Woche geht's los bei dir. Wir haben ganz viel über Vorbereitung geredet heute. Sicherlich haben wir nicht alles abgegrast, ganz ehrlich. Das Thema ist noch riesig groß. Aber ich würde gerne noch so viel mit dir bequatschen. Ich möchte den Moment jetzt nicht hier verstreichen lassen und dich festnageln, wenn du wieder da bist. Dann lass uns doch mal sprechen über deinen Trip. Das würde mich sehr freuen.
Können wir gerne machen.
Nice.
Du weißt doch, wenn man dummes Zeug, wie sagt meine Frau immer, dummes Zeug reden kannst du gut.
Ja, das ist doch schön, ey. Mann, ey, ja, Hülsi, okay, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut, machen wir hier einen Schlussstrich für heute. Ich freue mich dolle, wenn wir uns wieder sprechen. Ihr dürft euch gerne melden und Rückmeldung geben zum Podcast, wie immer, auf dem Discord oder hier direkt in Shownotes, ist ja auch sogar ein WhatsApp-Kontakt ist hier in den Shownotes, könnt ihr euch gerne melden. Ich versuche immer alles zu beantworten, schaff's natürlich nicht, aber ich lese wirklich alles davon. Hülsi, ganz, ganz lieben Dank. Auch für
ich bedanke mich. Immer wieder ein Vergnügen, mit dir zu quatschen. Ne?
Schön. Und ich fand's besonders schön, dass wir ganz oft konkret auch über so ein paar Dinge geredet haben. Da fiel ja auch mal ein Produktname und so, wo man sagen kann, das kann ich echt empfehlen. So, das benutze ich seit Jahren. Das fand ich richtig spannend.
Noch ein Vorschlag für dich. Wir könnten ja auch mal, da nächstes Jahr geht's ja nach Georgien hin.
Ja.
Und immer wenn ich das Wort Georgien sage, werden überall die Ohren gespitzt. Ja. Georgien ist, glaube ich, so momentan so ein Riesenthema, auch im Motorradbereich. Und es gibt ein Unternehmen, das Motorräder transportiert und das auch nächstes Jahr wohl Motorräder nach Georgien verbringen wird, also von Deutschland aus. Ne? Packen sie eine Kiste und fahren dann runter. Rolltage sollen um die 20, 22 Tage sein. Aha. Dann kannst du dein Tieflis, dein Moped abholen, 4 Wochen runterfahren, wieder reinstellen und ab nach Hause wieder. Und du fliegst hin, zum Beispiel halt. Ne? Wir werden das wohl auch nutzen, soweit die Planungen bis jetzt sind. Und zwar zumindest ein Weg. Ne? Entweder hin oder zurück. Wir werden einen Weg dann komplett wieder nach Hause fahren oder nach Georgien hinfahren halt. Ne?
Boah, das hört sich wirklich sehr spannend an, auch für mich persönlich. Ein sehr guter Freund von mir, liebe Grüße an den Kugo von hier, der war nämlich erst in Georgien, der hat sich da aber was gemietet. Da muss irgendwie so ein KTM-Händler sein, größer bekannt.
Ja, Freunde von mir haben sich auch da ein Moped gemietet, waren gnadenlos begeistert. Der Bruno Pelletieri mit seinen Aufspurleuten hat da ja auch mal eine Geschichte gemacht.
Ja, habe ich mal live hören dürfen dazu. Das fand ich super. Ja. Liebe Grüße auch an dich, Bruno, an der Stelle. Ja.
Wenn du Zeit hast, 5. Oktober bin ich im, das wäre auch, naja gut, okay, du hast einen Reisekurs, im Klassik Superbike Museum in Gifhorn. Kennt kaum jemand. Ist ein wunderschönes, wunderschönes Museum und da werde ich am 5. Oktober meinen Cold Contact warm, kann jeder halten.
Schön. Das notieren wir uns, schreibe ich auch nochmal in die Shownotes mit rein, den Termin, wer da Bock drauf hat. Und ja, wenn man dich sonst kontaktieren will, einfach mal hier gucken in die Links. Ich habe auch von deiner Homepage den Link reingesetzt. Und mal ein bisschen schauen, was der Hösi alles schon so gemacht hat und rausgebracht hat auch. Kann ich euch alles nur sehr ans Herz legen. So verbleiben wir, Hösi. Ja. Und wir quatschen noch kurz hier out of the mic, wie ich immer sage. Und ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder am Start seid. Und reinhört, ich habe mir schon was Schönes ausgedacht, was wir bringen. Und ach so, jetzt kommt übrigens am Wochenende noch was raus. Und zwar kommt Dakar FM raus, unser Rallye-Format mit Decoding Dakar. Willem auf dem Weg nach Dakar. Lohnt sich auch sehr, da reinzuhören. Freue ich drauf, der Chrissy hat mit ihm erneut gesprochen. Tschüss, bleibt schön sauber.
Tschüss.
Vielen, vielen Dank, Chrissy. Bis bald.
Ja, bis dann.
Sunny day with the bros in the street, right hand to the throttle, left hand at the beach. You got a full power whip on whip gasoline. You got a full tank whip adrenaline. Living my life through the visor. There's a hammer on my lifeguard. Don't freak it, thinking things on a motorcycle. Next one back in town. Whip is flying circle. Guess who's back? Guess who's back on track? Guess who's back? Guess who's back, yeah. Yes, it's back. Yes, it's back on track. Doing crazy things on a motorcycle. Yes, it's back. Yes, it's back on track. Yes, it's back. Yes, we're back. Yeah. Yes, it's back. Yes, it's back on track. Doing crazy things on a motorcycle. Sunny day with the bros and the mind. Hide a whiskers. Legal here, so
shut up.
One leg on the saddle. Bones, hands in the air. Cause my GPS is going everywhere. Driving
Leaning back, screaming like a kid. River crossing, doing some really shit. Cause the crash got some cat like a scum. No problem if the GoPro's on. Guess who's back? Guess who's back on track? Guess who's back? Guess who's back, yeah? Guess who's back? Guess who's back on track? Doing crazy things on a motorcycle. Guess who's back? Guess who's back on track? Guess who's back? Guess who's back, yeah? Guess who's back? Guess who's back on track? Doing crazy things on a motorcycle. Back on track.